Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcasts. Ich bin Stu und es hat länger gedauert, denn wegen Urlaub und Krankheit konnten wir unseren Podcast zu den Realserien unserer Kindheit leider nicht so schnell fortsetzen wie gewünscht und erhofft, aber jetzt ist es endlich soweit und wir wollen auch nicht viel Zeit verlieren und deswegen direkt ins Getümmel mit dabei sind Thomas.
Hallo, hallo.
Der Sören aus Südafrika.
Hallo.
Und die Queen of Berlinale, Lida. Hallo.
Hallo.
So, meine Lieben, wir haben beim letzten Mal schon einiges abhaken können. Ich würde sagen, stürzen wir uns rein und fangen mal an mit dem Fresh Prince of Bel Air. Thomas, sag mal was.
Also ich weiß nicht, haben alle von euch Prince of Bel Air geguckt?
Absolut, als Kind? Von vorne bis hinten.
Ja, mehr so halb, wenn es gerade lief, aber ich war mal tierisch angenervt davon und habe es nie, also nie aktiv mit Freude gesehen. Aber mir
war
diese Serie bewusst.
Weil ich glaube, das ist eine der, ich glaube, auch mittlerweile kultigsten Serien, die man so aus der Zeit kennt und auch mit bekanntesten Serien. Ne? Also ich meine, der Titelsong ist ja sehr ikonisch und die kann, glaube ich, jeder, selbst wenn die Serie nicht gesehen hat, irgendwie mitträllern.
Beweis ja, es. Und die ersten drei Bars und dann ist es so ein bisschen wie I like big butts and I cannot lie und dann weiß niemand mehr den Rest.
Genau.
Mindestens die ersten paar Sachen weiß jeder, ja.
Ja. Zwei gewonnene Golden Globes, Will Smith in der Hauptrolle und die Story ist, er geht aus dem Ghetto-Viertel ins Reichen-Viertel und macht da Ghetto-Kram.
Ja, das bringt das ziemlich genau auf den Punkt, tatsächlich. Ja. ich hab's damals, ich glaube, wie alle anderen auch bei RTL gesehen, samstagnachmittags. Mhm. Und ich war auch ziemlich heiß auf die Serie. Und Netflix hat sie ja jetzt ins Portfolio aufgenommen. Also die ist da seit, glaube ich, knapp einem Monat wieder erhältlich. Und ich habe mir tatsächlich so die ersten 4-5 Folgen nochmal angeguckt. Geht nicht mehr, tatsächlich. Macht keinen großen Spaß. Hat einer von euch die Serie jetzt in letzter Zeit nochmal gesehen oder?
Nein, interessanterweise Netflix Südafrika hat sie nicht wieder ins Portfolio aufgenommen. Also man merkt ab und zu, dass die Rechte Länder unterschiedlich aufgenommen werden. Ich kann mich allerdings erinnern, als ich das erste Mal die Serie neu angefangen habe und die ersten paar Folgen exorbitant schlecht fand und dann aber im Gedächtnis hatte, ah ja, die entwickelt sich aber noch. Das wird noch ein bisschen frischer und ein bisschen besser.
Genau, also ich habe sie regelmäßig damals geguckt, rauf und runter und auch, glaube ich, ein paar Wiederholungen danach. Ich habe sie mir auch bei Netflix in die Watchlist gepackt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass meine Watchlist, glaube ich, exorbitant riesig ist. Wenn ihr meine Serienliste auf Movie Break kennt, wisst ihr warum. Und ich glaube, da gammelt sie jetzt noch eine Weile vor sich hin. Ich hatte mal die Idee, einfach so zwischendurch mal ein, zwei Folgen mal zu gucken, aber bisher noch nicht geklappt. Aber damals fand ich es so großartig, weil irgendwie Will Smith auch, weiß nicht, so eine Frische hatte.
Es und, war ja auch der Fresh Prince, ne?
Ja, genau. Und der Humor auch gut funktioniert hat, zumindest damals. Ich weiß nicht, ob, also ich glaube, viele Gags sind irgendwie mittlerweile angestaubt und auch das ganze Erzählverhalten von der Serie an sich, aber damals war das halt doch ein bisschen Novum. So.
Das ist, man muss auch immer unterscheiden, ob das ein wirkliches Novum ist oder ob es für einen ein Novum war. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass es für, ich habe das Prinzip eines Running Gags das erste Mal daran erkannt, dass DJ Jazzy Jeff, der, ich weiß nicht, wie der Compagnon von Will Smith als Rapper, der war ja auch in den ersten Staffeln immer mit dabei und wurde dann von Onkel Phil vor die Tür geworfen.
Ja.
Genau.
Ja.
Ich weiß nicht, Jeff?
Oder Jazz hatte.
Jazz, genau.
Genau. Sie waren sehr
das
kreativ.
Das war der Serienname. Also unglaublich kreativ von eigenen Namen wegbewegt. Aber jedenfalls kann ich mich daran erinnern, dass ich das Prinzip eines Running Gag daran erkannt habe, dass sie den Typen immer wieder vor die Tür schmeißen, auf dieselbe Art und Weise. Für mich vollkommen neu, aber kein absolutes Novum in der Serienwelt oder überhaupt.
Aber davon hatten sie ja viele. Also ich meine, Carlton, ne, der Alfonso Ribeiro, hatte ja nachher seinen berühmten Tanz. Wie hieß er denn nochmal?
Carlton Dance.
Der Carlton Dance, ne?
Ja, genau. Zu Tom Jones, It's Not Unusual.
Und das haben sie ja auch immer wieder eingebaut. Also es gab ja so ein paar Sachen, die da immer wieder mit drin waren dann.
Ja. Wobei, es ist ja aber nicht der Tanz. Ist das nicht sowas wie ein Steve Urkels, war ich das etwa? Das ist ja eine Catchphrase, ist auch nicht unbedingt ein Running Gag. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo ich die Unterscheidung machen würde.
Ja. Was mir in Erinnerung geblieben ist, dass ich damals halt wirklich noch so live in Anführungszeichen miterlebt habe, wie sich die Figuren entwickelt haben. Die Figuren blieben bis zum Ende halt extrem platt. Mhm. Ja. Aber zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, dass der Butler, Jeffrey, auch immer weiter ausgebaut wurde, bis wir auch erfahren haben, was macht er in seiner Freizeit. Also Jeffrey mag es sehr gerne mit seiner Harley durch Bel Air zu fahren. Das fand ich damals, das war so, ach, das macht er. Würde mich heute nicht mehr so irritieren, aber ich weiß damals, als kleiner Junge im nordrhein-westfälischen Kleinstadt lief, dachte ich, aha, okay, der ist Butler und fährt Harley, tolle Serie. Es ist interessant,
was ein... Du warst naiv und sehr leicht zu beeindrucken.
Das bin ich immer noch.
Aber ich finde, er hat auch irgendwie mit die geilste Rolle in dieser Serie, wenn man drüber nachdenkt, beziehungsweise wenn man das nochmal so verfolgt im Nachhinein. Weil er hatte ja immer die Möglichkeit, richtig gute Kommentare zurückzulassen in Bezug auf das Verhalten der anderen Figuren. Ja, und er tat mir auch immer ein bisschen leid, aber trotzdem hat er ja immer die Möglichkeit gehabt, allen nochmal einen reinzudrücken, so ein bisschen.
Ja, ja, aber das liegt daran, dass wir die Figur des sarkastischen Sideline-Kommentators mittlerweile voll in den Mittelpunkt gerückt haben. Mhm. Also der sarkastisch überlegene, ein bisschen intellektuelle Charakter, das war früher mal ein Punchline-Lieferer, der aber keine eigene Rolle hatte. Und mittlerweile ist das, naja, Tony Stark oder ne, wir haben dieses sarkastische Arschloch ein bisschen idealisiert und weiter in den Mittelpunkt gerückt. Deswegen finde ich es relativ gut erklärlich, dass man den in den 90ern nicht so sehr beachtet hat oder dass er keine großen eigenen Plotlines hat.
Lieder, du wolltest was sagen.
Das Einzige wäre nur gewesen, dass ich diesen Will Smith-Charakter halt von Anfang an total unsympathisch fand, weil der eben diese arrogante Art hat und zugleich diese Serie auch total viele Klischees zementiert, die sie gleichzeitig so zu veralbern vorgibt. Also das, was für mich daran heraussticht als einzige an dieser Serie, ist, dass es diese einzige Serie war, in der es hauptsächlich um Schwarze ging, neben Bill Cosby. An die ich mich erinnern kann, wenn ich zurückdenke an die Kindheit, was so im Fernsehen lief. Das waren einfach nur diese zwei Serien und es war auch gefühlt in Fresh Prince of Bel-Air immer der gleiche Witz. Also wenn du zwei, drei Folgen gesehen hattest, hatte ich das Gefühl, kennst du das gesamte Witzrepertoire und es spult sich immer wieder ab. Und sowas gibt mir irgendwie nichts. Also ich hasse die Serie nicht aktiv, aber es war halt für mich absolut kein Interesse, das irgendwie mir reinzuziehen.
Ich würde da an ein paar Punkten sogar ansetzen. Du hast theoretisch vollkommen recht, die Charaktere haben sich sehr, sehr lange nicht besonders weiterentwickelt und die Witze gingen sehr oft auf denselben Basislines ab, aber da wurden Sitcoms auch noch geschrieben wie ein Roadrunner-Cartoon. Du weißt schon, dass der Coyote am Schluss gegen die Felswand klatscht oder den Abhang runterfällt. Es geht darum, wie es gemacht wird. Und dann war der Witz bei den Punchlines oder sowas, bei den Setups und sowas, das ging nicht darum. Geht es darum, dass Carlton ein bisschen lahm ist oder sowas? Ja, du weißt schon, dass der Witz da endet, aber wie es da hinkommt, wäre immer ein bisschen anders. Und daraus hat man dann das ein bisschen gezogen. Und selbst als Zuschauer zu der damaligen Zeit habe ich das schon anders empfunden als die Cosby Show, weil es ganz offensichtlich eine andere Generation war. Ich denke, man hat es im Produktionswert oder der allgemeinen Optik schon ein bisschen angesehen. Und da war es schon so weit, dass ja auch klar ist, der Onkel Phil noch schwarz und ein erfolgreicher Anwalt und was weiß ich. Aber er ist schon so weit, dass er selbst konservativ ist und nicht wie der erfolgreiche Bill Cosby Arzt, dass er die Sympathiefigur ist, sondern halt der repressive, autoritäre, ein bisschen konservative Typ ist. Und das war dann ein bisschen losgelöst davon, dass er schwarz ist.
Also ich glaube, ideologisch können wir die Serie sowieso viel auseinandernehmen. Natürlich vom Zeitgeist der 90er Jahre her. Also ich glaube, da brauchen wir uns auch keine Gedanken drüber machen, dass sie irgendwie sehr progressiv damals war. Und es geht auch noch schlimmer. Ich meine, Alle unter einem Dach lief ja auch sehr lange und sehr erfolgreich. Und da fand ich die Klischees auch damals schon als Kind viel offensichtlicher.
Und vor allem die Serie war noch deutlicher auf diese Running Gags geeicht.
Ja, deswegen.
Also irgendwann gab es ja wirklich nur noch diesen Urkel. Und bei Fresh Prince, klar war der Will Smith im Mittelpunkt, aber wie schon gesagt, Jeffrey hat sich weiterentwickelt oder hatte mehr Zeit, Screentime, Onkel Phil, Carlton, also das von diesen drei Serien, die durchaus Ähnlichkeiten haben, also Fresh Prince, Alle unter einem Dach und Bill Cosby, ist mir dann der Fresh Prince immer noch am liebsten. Und das mit ziemlichem Abstand.
Und man merkt auch, dass das gut funktioniert hat, weil es gab immer wieder Momente, wo Wills Charakter quasi auch auf die Nase gefallen ist und sich wieder aufrappeln musste, also trotzdem irgendwie so sein Verhalten auch hinterfragt hat. Und am Ende kann ich mich zumindest ganz gut daran erinnern, diese letzte Folge, wo sie dann alle gehen, so, dass das auch einen emotionalen Impact zumindest auf mich damals hatte. Also hat es ja irgendwie doch funktioniert.
Zu dem Charakter von Will muss man natürlich auch sagen, dass er trotz seines übersteigerten Egos, er ist ja auch, also zu der damaligen Zeit ist Will Smith ja auch Rapper und zu diesem Rapper-Ego oder diesem Image gehört ja auch große Klappe, nichts dahinter, irgendwie so ein bisschen mehr sagen, als man leisten kann, und das ist interessanterweise auch sein Charakter und der wird in der Serie auch ein bisschen auseinandergenommen.
Ja,
es
wird
sehr deswegen. Oft gezeigt, dass er total auf die Fresse fällt mit den großen Ansagen, die er macht. Er ist damit kein, oder zumindest keine reine Identifikationsfigur, sondern auch jemand, der regelmäßig von anderen Figuren kritisiert wird und auch einigen von den übrigens sehr interessanten Gastauftritten, die immer wieder auftreten. Ja.
Wisst ihr, was mir sehr, sehr präsent in Erinnerung geblieben ist? Es gibt eine Folge, da kommt, ich weiß gar nicht mehr, wer da ankommt, und guckt dann irgendwie zu dem Ofen und fragt dann, wer hat denn hier seine Unterhosen reingelegt? Und dann kommt Wilf angedackelt, holt die raus, ich brauchte halt warme Unterhosen und gibt er weg. Das fand ich damals so witzig. Und habe ich dann immer gefragt, ob das tatsächlich funktioniert und ob das auch mal durchaus dass man das mal nachmachen könnte.
Jetzt bist du erwachsen und hast ein eigenes Haus und alles. Und hast
genau, könntest du mal machen, aber ich habe es noch nicht gemacht.
Was zur Hölle ist falsch mit dir? Ich meine, genieß doch mal dein Leben, ein kleines bisschen.
Genau. Ich habe hingegen mal was nachgemacht, was ich aus The Fresh Prince hatte. Und das hat mir rückblickend 3 Tage voller dummer Blicke und
jetzt bin ich gespannt.
Ja. Irgendwann geht ja Will mit Carlton auf die Uni. Nach Princeton, glaube ich, ist das. Und da trägt man ja diese Princeton-Uniform. Mhm. Und Will ist natürlich total cool und dreht diese Elite-Jacke auf links.
Genau.
Dann hat sie so ein buntes Muster. Dann dachte ich mir so, boah, mach ich auch. Und dann bin ich halt mehrere Tage lang mit meiner Jacke rumgelaufen, hatte die auf links gedreht. Und ja.
Ist dir dabei nicht der Gedanke gekommen, dass das aus mehreren Gründen nicht funktioniert? Weil A, du hast keine Schuluniformspflicht und B, die sieht auf der Innenseite nicht funkier aus als auf der Außenseite?
Okay. Ich fand das Grau war schon recht funky, doch.
Grau.
Und Fussel und sowas dann.
Also ich hatte Glück, es war, glaube ich, in den Herbstferien. Das heißt, ich bin nicht zur Schule gegangen, aber ich dachte halt, ich wäre cool. Und ich war schon ein sehr dummes Kind. Doch.
Den schlimmsten Charakter, den es in der Serie gab, war die Hillary Banks. Weißt du noch, wer das war?
Karen Parson hieß die Darstellerin.
Ja, genau, die so ein bisschen.
Die später bisschen in der Nebenrolle in diesem grandiosen Film Auf Kriegsfuß mit Major Payne gesehen habe.
Stimmt, genau.
Ja, ein Klassiker, wer könnte diesen Film vergessen?
Der ist witzig.
Darüber reden wir dann im Major Payne Podcast.
Sehr gut.
Ja. Stimmt, die Figur fand ich auch immer ein bisschen nervig, was sie auch sein sollte.
Ja, genau.
Ne? Aber ich weiß nicht warum, aber jede Figur hatte ja so ihre Klischees, die sie mit sich trug. Und ich fand, Hillary war von ihren Klischees, das konnte selbst ich hinterfragen, der eine Woche lang mit einer auf links gezogenen Jacke rumgelaufen ist, weil er es cool fand. Ja. Ansonsten hatte die jetzt nicht so viele Figuren, die Serie. Ne? Es gibt ja Sitcoms, da kamen halt immer mal wieder so Nebenfiguren vorbei, wenn auch nur für zwei, drei Folgen, um dann in der nächsten Staffel wieder aufzutauchen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Fresh Prince wirklich viel hatte. Oder könnt ihr euch noch an irgendwie besondere Nebenfiguren, außer jetzt Jazzy Jeff, erinnern?
Das ging, also im Kern ging es ja schon nur um die Familie halt. Ne?
Ich würde sogar sagen, dass selbst wenn diese Familie andere Seiten von sich zeigt, dass das eher Schocke-Folgen waren. Ich kann mich an eine Folge erinnern, wo Will Smith, Fresh Prince-Charakter, plötzlich über seinen Vater spricht und dass ihn das getroffen hat und bla bla bla. Und das passt sowas von, es ist eine starke Szene, aber es passt absolut nicht in diese Serie rein. Und man ist ein bisschen schockiert davon, dass die Leute ein komplexeres Innenleben haben.
Was ich aber nicht verstehe, ist Folgendes. Also, die Mutter von dem Fresh Prince schickt ihn zu ihrer Schwester nach Bel Air. Ja? Also raus aus der Bronx und Philadelphia nach Bel Air. Warum geht die Mutter nicht mit?
Ja, die muss doch da arbeiten.
Ja, aber das würde auch, glaube ich, einen Job in Los Angeles oder in Kalifornien bekommen.
Das vielleicht wollte sie einfach nur Ruhe von ihrem Sohn haben.
Ja, schon, das könnte sein.
Abgesehen davon ist diese ja oft auch als relativ dominant dargestellte Mutterfigur, wenn die am Telefon ist oder sonst was, ein Hindernis für diese Fantasiefigur vom Fresh Prince. Mhm. Die Art von Figur kann nur funktionieren ohne direkte elterliche Übersicht. Jede Form von Young Adult Fantasie oder sowas dreht sich ganz oft darum, dass die Eltern erstmal wechseln oder sterben oder irgendwas.
Das stimmt, ja.
Du musst ja alle Fantasy-Romane in der Richtung Harry Potter ist ein Waisenkind und alle, die in derselben Richtung sind, das sind entweder Waisenkinder oder die werden plötzlich auf eine neue Schule oder bla bla bla, Internat, irgendwas. Die Eltern müssen rausgenommen werden aus diesem Bild, damit sich die Figuren voll ausleben können, ohne elterliche Aufsicht. Die ganze Gewissensfunktion muss einfach eliminiert werden.
Ob Harry Potter seine Schuluniform auch auf links trägt?
Hat er bestimmt.
Wenn er fresh wäre, schon, aber Harry Potter ist nicht fresh.
Okay.
Gut. Oh, jetzt stelle ich mir gerade vor, der Prinz von Bel Air auf der Hogwarts-Schule. Davon würde ich gerne in der Serie sehen.
Oh Scheiße, be careful what you wish for, das machen die vielleicht noch.
Ja, das könnten wir im Harry Potter Podcast, aber es ist eine andere Geschichte.
Hey, wenn Warner jetzt seinen eigenen Streamdienst machen, die brauchen nur noch Serieninhalte.
Ja, gut. Hat noch jemand was zum frischen Prinzen von Beverly Hills oder Bel Air?
Nee, ich glaube, wir haben es relativ ausführlich.
Ich hatte von Anfang an nichts.
Gut, dann würde ich mal vorschlagen, da die arme Lida jetzt etwas stumm war, dass sie sich jetzt die nächste Serie ausgucken darf, über die wir dann schnattern.
Ich würde ja ganz gerne, ich möchte es zumindest nominell nur hier mal sagen, ganz gerne über Twilight Zone reden, was aber nicht geht, weil ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der das irgendwie geguckt hat. Und Twin Peaks, die Eulen sind nicht, was sie scheinen. Eine super coole Serie, die mich mega beeindruckt hat. So, hello Twin Peaks Fans. Darüber reden wir jetzt nicht. Über das, worauf ihr gewartet habt. Weil auch hier da wieder ich die Einzige bin, die das gesehen hat. Und ich frage mich, warum. Gut, die Serie liegt ein bisschen später am Abend, aber jetzt nicht nachts um drei.
Ich weiß nur, dass es ein sehr starker Outlier ist. Und dass es sehr schwer zu definieren ist, ob das eine 90er-Jahre-Serie ist. Ich habe es vor allem später mitbekommen, nicht als Kindheitsserie.
Genau, und ich habe ich habe Twilight Zone auch später gesehen und Twin Peaks hat mich als Kind nicht gereizt. Und ich glaube, selbst wenn ich es spät abends als Kind gesehen hätte, hätte ich gesagt so, was ist denn Scheiß? Also von daher ist das auch raus bei mir.
Also als Twin Peaks lief, war ich, glaube ich, 9 Jahre alt und da durfte ich nicht so lange aufbleiben. Ich hätte es auch nicht verstanden, glaube ich.
Tja, ich will nicht so tun, als ob man bei David Lynch, da kapierst du nie alles, also will ich auch nicht sagen, oh, ich habe damals alles verstanden, aber durch diese bizarre Welt, diese seltsamen Charaktere, diese ganze Mystery-Mord-Handlung, so wer hat Laura Palmer umgebracht, das hat mich total fasziniert. Und ich denke, man kann als Kind auch ganz gut in Serien oder Filmen drinstecken, auch ohne dass man jetzt alles kapiert. Oder man merkt manchmal, okay, ich habe jetzt da irgendwas nicht kapiert, aber das hat mich fasziniert und ja, ich konnte so lange aufbleiben, wie ich will.
Deswegen tatsächlich die Frage, warum durftest du Twin Peaks als Kind gucken? Weil es hat ja ein FSK 16 und lief tatsächlich erst spät abends.
Wie gesagt, ich konnte so lange aufbleiben, wie ich will, und ich konnte im Wesen, solange ich eben keinen jetzt irgendwie nicht total in der Schule abgestunken habe oder sonst irgendwas, ich konnte lesen und an Filmen gucken, was ich möchte oder was ich bekommen kann und so, und das war in Ordnung. Also ich bin ja dann auch nicht irgendwie so rumgerannt wie so ein Traumakind. Oh, was ist das? Oh Gott, oh nein, da stirbt einer.
Ich muss alle Menschen töten.
Aber ich genau, das also das Eltern sehen ja auch, wie wirken Sachen auf Kinder. Und wenn du dich weiterhin, wenn du damit klarkommst, gibt es ja auch keinen Grund, da kommen wir nachher vielleicht noch zu einer Serie, wo meine Erziehungsberechtigte oder meine liebe Mama in der Tat gesagt hat, Vorsicht Kind, Obacht.
Löwenzahn.
Die Dinos.
Nee, Löwenzahn. Oh, das kennt okay. Ihr vielleicht noch. Dieser Typ, der im Wohnwagen lebt, ja. Und soll ich das jetzt mit Löwenzahn weiterführen oder zu der Serie, die
also eigentlich gehen würde, wollte?
Das zerreißt jetzt völlig.
Also es tut mir leid, aber ich
die würde Spannung jetzt ist zu stark, um zu wissen, wo das hingeht. Ich mich furchtbar gerne wissen.
Aber schon, bevor wir jetzt zu Löwenzahn kommen, das ist jetzt kommt so der Cliffhanger. Nee,
springen wir ein bisschen.
Nee, jetzt hätte ich aber trotzdem mal eine Frage zu Twin Peaks, weil ich das durchaus faszinierend und interessant finde. Kannst du dich denn noch erinnern an irgendwelche so Szenen damals als Kind? Irgendwas, was ich so...
Ja, total. Ja, dieser Kleinwüchsige, der immer so komisch rumtanzt auf diesem seltsamen Parkettboden, denn natürlich diese Eulen, die mehrfach mit diesem gruseligen Überblenden immer so zur Kamera geflogen sind, denn ist natürlich diese Anfangsszene, wo das war auch so ein Ding, dieses junge Mädchen, Laura Palmer, die eben die dann da so über Schienen läuft und so halb gefesselt ist, und wo ich überlegt habe, so bei mir irgendwie im Kopf was gerattert hat, was genau ist da passiert? So Serienkiller und so waren ja durchaus präsent in den 90ern und so horrormäßig gruselige Sexualverbrechen. Und ich habe so halb verstanden, dass da irgendwas Extremes abging. Das weiß ich noch. Und natürlich diese, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, ich glaube Audrey oder so, diese beste Freundin von der Ermordeten, die fand ich total cool. Und der Kuchen, es gab immer, das war auch so ein Ding, wo ich Running Gags dann gerafft habe, nämlich, dass die immer diesen Kuchen essen. Also,
als jemand, der die Serie nicht gesehen hat, wurde ich gerade meilenweit abgehängt. und es ist so ein bisschen Stream of Consciousness. So, das war die Audioversion meiner Albträume oder sowas. Serienkiller, die ermordete, deren Schwester, aber die...
Und Kuchen.
Und Kuchen. Ja, Kuchen. Und verdammt genau, guten und Kaffee Kuchen. Und Kuchen. Dafür, da hast du immer noch Appetit drauf, ja? Nein. Oh ja, es gab so eine Frau, die hat immer mit dem Holz gesprochen. Das fand ich total. Und solche Sachen, ja. Ich meine, klar, wir alle sind doch schon mal irgendwie U-Bahn gefahren oder Bus und haben dann irgendwelche psychisch verwirrten Leute gesehen, die vor sich hin quackeln oder mit irgend sowas. Und das war eine der ersten Serien, die das auch im Kontrast jetzt zu typischen Kinderserien dargestellt hat. Also wo ich das Gefühl hatte, das ist näher, diese total kranke, psycho-verrückten Welt, die ist näher an der Realität dran als irgendwie so ein Stichwort Löwenzahn oder so ein Kram. Aber worauf das alles eigentlich, wir reden ja nicht über, möchte ich nochmal betonen, wir reden nicht über Twin Peaks. Wir reden über die andere super coole Mystery-Serie der 90er, Akte X. Leider können wir jetzt hier nicht dieses Intro einspielen. Aber.
Gib deine beste Coverversion davon.
Na, na, da sind na, wir na, echt na, safe. Na, na.
Die Serie, wo sie sich nie mit Vornamen ansprechen.
Genau, Mulder und Scully, zwei total coole, sympathische Charaktere. So, der Weirdo und die nüchterne, sachliche Wissenschaftlerin fand ich damals auch ganz cool, dass eben sie, die was Vernünftige ist und er dann schon manchmal so ganz schön versponnen. Ich habe erst später gerafft, dass es die einzig mögliche Version gewesen wäre. Es wäre niemals andersrum gegangen, dass eine Frau, die so teils inkompetent und versponnen ist wie Mulder, irgendwie in so einer Männerdomäne wie dem FBI einen Job hat. Das habe ich ja später verstanden, dass das natürlich nie möglich gewesen wäre. Die mussten das so verteilen, dass der Mann der Versponnene ist und die Frau ist die sachlich, nüchtern, straight, nach Textbuch. So war also das
wie
ja
über unser Podcast.
Genau.
Ich fand tatsächlich eher interessant an dieser Dynamik, dass es gelegentlich mal Folgen gab, wo Mulders rationalisierende Art und Weise einfach in ihre Grenzen gekommen ist und sie einfach gesagt hat, nee, also der Scheiß, der war echt ein bisschen zu verrückt, da habe ich keine vernünftigen Erklärungen.
Scully,
und nächste Woche haben sie wieder mit derselben Nummer angefangen. Scully hat irgendwann mal wirklich gesagt, ey, das war echt ein bisschen zu abgefahren. Ich habe keine vernünftige Erklärung. Das war eine Grenzerfahrung. Und dann in den nächsten Folgen haben sie wieder von vorne angefangen. Es war bestimmt Bigfoot. Nein, sowas wie Bigfoot kann es auf gar keinen Fall geben. Und sie waren wieder an Punkt Null.
Das hat mich übrigens als Kind gestört in dieser Serie, muss ich sagen.
Ja, aber ich stelle tatsächlich die Frage, ob das wirklich einfach nur unrealistisches, dämliches Writing ist oder ob das vielleicht nicht sogar ein bisschen näher an der Realität ist, weil wenn du mal den Character Arc irgendwo gesehen hast von Filmen, wo die Leute aufgrund einer Erfahrung ihr Leben komplett ändern, ist es gar nicht so realistisch. Sondern eher, sie haben ihren Moment und das kann sie vielleicht nachhaltig prägen, aber grundsätzliche Verhaltensmuster werden davon nicht absolut verändert.
Das sehe ich total genauso. Wir hatten doch alle schon mal irgendwelche, also ich meine, jetzt mal einfach nur, sollen wir doch mal nachts auf den Friedhof gehen oder so ein Kram. Wir hatten doch von alle schon irgendwie Gruselmomente oder seltsame Sachen oder, ich meine, Stichwort Glücksbringer. Hat doch fast jeder, oder? Und ich meine, glauben wir jetzt wirklich daran, dass das jetzt die nächste, was weiß ich, Studienprüfung oder das nächste schwierige Arbeitsdings rettet, dass man jetzt irgendwie so einen Anhänger dabei hat und trotzdem hat man vielleicht manchmal, wenn man irgendwie eine Reise begeht, ein blödes Gefühl und denkt, Mist, ich habe meinen Glücksbringer vergessen. Oder ein Foto, irgend so ein Scheiß, irgendwas, was einen an Leute erinnert. Und theoretisch sind diese Gegenstände wertlos oder haben keine Funktion und trotzdem hängt man irgendwie dran. Also... oder magisches Denken und so ein Kram. Das finde ich gar nicht so unwahrscheinlich.
Aber mich hat das nie abgeholt, weil wenn ich tatsächlich was erlebe, was irgendwie monstermäßig ist oder irgendwie tatsächlich so ein Wesen gesehen habe oder feststelle, dass es wirklich Aliens gibt und dann nächste Woche Montag wieder zur Arbeit gehe und sage, oh, da ist wieder was Übernatürliches passiert. Nee,
Quatsch. Naja, also, ganz so krass war es ja nun nicht. Also oft
war das ja so eine
Zwischensituation. Und dass du nicht alles erklären kannst, heißt ja auch, dass es unmöglich ist. Also die Wissenschaft war ja jahrhundertelang also an so einem Punkt, wo man sagt, okay, wir können nicht erklären, wo Blitze herkommen oder wir können nicht erklären, wo Bakterien herkommen oder so. Aber das heißt ja noch nicht, dass es einen magischen Ursprung haben muss. Auch jetzt können wir viele Dinge nicht erklären, aber deswegen nehmen wir nicht automatisch an, dass das jetzt irgendwie Hexenwerk und Zauberei ist oder sonst irgendein Kram. Verstehst du? Das ist ja gerade so ein Punkt von Rationalität. Dass du dich davon nicht sofort gefangen nehmen lässt, sondern auch davon ausgehst, okay, nur weil ich zum Beispiel als Mensch bestimmte Töne nicht höre, aber ein Hund hört die, heißt das ja nicht, oh, das ist alles nicht da. Oh, Magie,
ist ja hat einen Hund alles produziert. Richtig, aber Scully hat ja quasi von vornherein bestimmte Theorien abgelehnt.
Ja, okay, aber das war jetzt irgendwie auch die Dynamik zwischen den Charakteren. Also irgendwie
ja, das ist ja in Ordnung. Aber das hat mich halt gestört. Das will ich damit sagen.
Ich habe schon verstanden, dass das die Grunddynamik von diesen beiden Charakteren ist, die übrigens extrem sympathisch ist und diese Serie, glaube ich, ganz stark befeuert hat.
Auf jeden Fall,
ja. Was ich auch lange cool fand, war, dass die einfach nur gute Kumpel waren. Wurde dann leider später irgendwann zerstört, aber das hat mir auch ganz gut gefallen. Es ist einfach so ein Ding, weil hey, wir sind ein gutes Team und wir arbeiten zusammen, bam, keine Romanze.
Die ersten so und so viele Folgen hassen sie sich sogar bis zum gewissen Punkt.
Stimmt, ja.
Sie werden dann nur langsam verlässliche Partner und dann widerwillig, extrem widerwillig Freunde. Diese ganze Dynamik hat sich sehr, sehr lange und konsequent aufgebaut. Ich fand das schon ganz gut gemacht.
Also meine
zuerst. Das war natürlich auch Kult und ist ja auch heute noch Kult, also es wird ja fortgesetzt, beziehungsweise ist ja schon wieder beendet. Und das merkt man ja auch daran, dass es ja eine eigene Simpsons-Folge gibt, wo quasi das ganze Akte X-Szenario einmal mit Mr. Burns durchgespielt wird.
Hm. Und warum lassen sie ihn auf dem Band laufen? Ich dachte, er ist einfach nur zu fett. Faszinierend, irgendwie wie eine Lavalampe.
Und ich glaube, diese eine Folge bei den Simpsons bringt diese ganze Dynamik, also das ist, was wir jetzt auch schon erzählt haben, genau auf den Punkt. So.
Ja. Ja, am besten waren halt diese Monster of the Week-Episoden, so die, ich sag mal, ersten paar Staffeln. Und dann haben sich nur in diese Alien-Verschwörungstheorien, dann bin ich auch irgendwann ausgestiegen, aber das waren dann schon, weiß ich, viele Dutzende Folgen. Gefühlt habe ich die Serie jahrelang geguckt. Und dieses Monster of the Week-Szenario, das hat ja auch wieder viele Parallelen zu sowas wie Outer Limits, Twilight Zone, die ich sowieso auch mochte.
Ja.
Und also ja, da gab es auch wirklich einige ziemlich, ja, gruselige Folgen. So eine, boah, das war irgendeine retardierte Familie von Hillbillies, die sich da durch Inzucht fortgepflanzt hatten. Das war eine der gruseligsten Folgen, die ich noch so im Kopf habe von Akte X.
Das ist ja aber fast nur so eine Aufnahme von The Hills of Ice Truppen oder Texas Chainsaw Massacre oder sowas. Aber ja, ich gebe dir total recht in der Hinsicht, dass die ersten Staffeln, ich glaube so anderthalb, zwei Staffeln mit Case of the Week, fand ich sehr viel interessanter und auch einfallsreicher auf eine gewisse Art und Weise. Da gab es mal einen Golem oder einen Typ, der der hatte so krass Krebs, dass er sich komplett daraus regenerieren konnte. Aber dann hat er das auch gebraucht, um zu überleben. Das waren sehr viel einfallsreichere Episoden als wieder eine nie endende Verschwörungstheorie und dann die neue Folge und bla. Und vor allem ist es nie konkret geworden. Das hat mich irgendwann gestört und deswegen bin ich auch irgendwann ausgestiegen. Diese Pseudo-Weiterentwicklung von einem Plot, der aber nie zu irgendwas führt.
Ja, und wie du sehr, sehr richtig sagst, viele von den Folgen, oder man könnte vielleicht sagen, die besten der Folgen, manche waren halt auch, ist immer so, du hast bessere Folgen, du hast manche, die sind relativ lahm, haben dann auch wirklich reelle Probleme angesprochen, eben sowas wie Antisemitismus, wo eben diese Figur des Golem auftaucht, oder Misshandlung. Es gab eine so eine Folge, die in einem Altenheim spielt, wo es konkret um Misshandlung eben von älteren Menschen oder in der Pflege und so geht. Oder solche Grundprinzipien Milieu bei Kindern, ja, so böse oder fiese Kinder, so Milieutheorie versus Vererbung und Erziehung. Was macht ein Kind irgendwie zum Killer oder zum total gestörten Psycho? Eugenik und all solche Sachen.
Also. Nicht uninteressant, aber ich würde sagen, als besonders als eigentlich zu junger Zuschauer für die Art von Serie, ich habe nie überbrochen oder hinterblickt, was da eine höhere Aussage dahinter sein sollte. Ich war von der generellen Mythologie von sowas halt einfach fasziniert. Das war nicht darauf bezogen, wo das herkommt oder sowas. Ich war nur fasziniert, dass so eine Art von Kreatur mit einer entsprechenden Mythologie auftaucht. Und es war überhaupt nicht darauf bezogen, wo die herkommt.
Okay, aber jedenfalls, wer sich vielleicht Lust hat, diese alten Akt X-Folgen nochmal anzugucken, in vielen sind solche Elemente drin und es lohnt sich, eben bis zu dem Punkt, wo alles nur noch Aliens sind. Dann könnt ihr einfach aussteigen auch.
Ja. Übrigens sehr faszinierend in dem Hinblick auf, das habe ich als Kind nie so gesehen, aber wenn man sich dann als Erwachsener nochmal anschaut, dann kommt nochmal eine oder mehrere Ebenen hinzu. War eine Serie, von der ich weiß, dass auch Thomas sehr fasziniert davon ist, und zwar die Dinos. War nämlich auch sowas, dass ich als Kind gesehen habe, nie überrissen habe, worum es da eigentlich gehen soll. Und dann nochmal als ältere Person gesehen hat und dann gesagt hat, oh mein Gott, in diesen ganzen Folgen steckt schon einiges drin. Und das war bei den Dinos extrem so. Wir alle können uns wahrscheinlich irgendwie an die Dinos erinnern, als Baumschubser Earl und seine Familie kommt auf den ersten Blick rüber wie ein Simpsons-Klon mit Jim Henson, Dinosaurierpuppen. Aber in einzelnen Folgen geht es dann um Vegetariertum oder Bildung durch Medien oder was ist sehr interessant.
Schimpfworte. In einer Folge ging es zum Beispiel darum, warum manche Worte Schimpfworte oder Tabu sind und es doch eigentlich widersinnig ist. Daran erinnere ich mich noch.
Ja, ja. Die Vegetarier-Folge, die ich angesprochen habe, ist zum Beispiel, dass Sohn Rob beschließt plötzlich, er ist Vegetarier. Und das ist ein totales Tabu in der Familie und es wird total hinterfragt. Und er rennt irgendwann weg und die Familie durchsucht das Zimmer und findet in einem Ziploc-Beutel in seiner Unterhosenschublade Brokkoli.
Ja,
und der Vater sagt, Brokkoli! Ich meine, in der Schule habe ich ja auch ein bisschen mit Dill experimentiert, aber gleich Brokkoli! Und es ist so eine ganz klare Drogenanspielung und auf Alternativkultur und sowas angespielt. Also, aber es geht um so was ganz Banales wie Gemüse. Es war schon sehr, sehr amüsant, als ich das irgendwann nochmal geguckt habe. Meine Fresse, dieses Ziploc-Beutel-Ding in der Unterhosenschublade habe ich als Kind ja überhaupt nicht mitgekriegt.
Genau, ich liebe die Dinos ja. Und ich habe auch die DVD hier und kann sie auch uneingeschränkt meinem Sohn zur Verfügung stellen. Der findet das natürlich einfach witzig, wie wir als Kinder.
Nicht die Mama.
Genau, nicht die Mama und Hanna auf den Kopf. Genau, und es sind Dinos, so, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und wirklich auch gut gemachte Animatronik.
Ja.
Also auch wirklich sehr, sehr gut gemachte Animatronik. Und die Creator quasi Michael Jack.
Sorry, dass ich unterbreche, aber es sind auch nicht teilweise auch noch Leute in Anzügen oder so.
Sehen immer
extrem gut aus.
Genau, und die hatten ganz viele Kühlakkus, hätte ich fast gesagt, also Kühlanlagen drin mit Ventilatoren, damit die das halt auch überleben konnten.
Und die Animatronik war so kostspielig, dass es der Grund war, warum die Serie irgendwann eingestellt wurde.
Oh.
Unter anderem. Genau, und weil sie so progressiv war tatsächlich. Ja. Also das ist dem Studio auch sauer aufgestoßen damals. Also es gibt ja die ganze Zeit immer wieder, so was du schon gerade angesprochen hattest, Themen, die quasi behandelt werden, die wirklich auch wichtige Botschaften beinhalten.
Die heutzutage eher an Bedeutung gewonnen haben. Es gibt Nachhaltigkeit, Artenschutz.
Genau.
Und alles, das wird in einzelnen Folgen immer wieder aufgebaut. Du kannst nicht die Letzten ihrer Art essen oder... Ja, die Serie endet damit, dass die gesamte Dinokratie an einer Umweltkatastrophe, die selbst verschuldet ist, stirbt.
Ja. Das fand ich übrigens richtig. Ich war nicht so ein Riesenfan der Dinos, aber das war so ein Element, was ich richtig mochte, auch weil ich da mal so stolz war, dass ich das verstanden habe mit der Klimaerwärmung, dass die dann so... dass dann die nächste Eiszeit für die Dinosaurier eben kommt, dass es quasi so eine Parallele ist. Ja gut, heute ist es ja noch schlimmer als damals in den 90ern, als die Serie lief. Ja, also diese gerade in den USA ist es ja ein Riesenthema. So, also verleugnen wir die Klimakatastrophe, sie existiert nicht.
Ja. Und was ich natürlich auch immer faszinierend fand, war die Arbeitssituation.
In der
er gesteckt hat, genau. Weil das war halt wirklich purer Klassenkampf, ne? Der böse Boss in seinem Sitz, der dann natürlich auch nie aus seinem Wagen rausgekommen ist, wenn man sich das mal genauer anguckt. Und wenn es dann darum geht, mal eine Gehaltserhöhung zu fordern oder die Arbeitsbedingungen zu verbessern, ne, dann ist das halt gleich ein Riesenthema geworden. Und es gibt auch ganz, ganz viele, wenn man mal so ein bisschen genauer drauf guckt, so typische Manager-Tricks, die natürlich auch so ein bisschen älter, aber die dann immer quasi dann vorgestellt werden und persifliert werden und irgendwie das Gefühl haben, okay, das wird jetzt alles mal ausgetestet, umgedreht und er rutscht dann da so rein und ach, großartig.
Übrigens auch sehr, sehr interessant, dass die Serie diesen, oder der Punkt in der Gesellschaft, der da dargestellt wird, ist einer, der natürlich auf einen weiteren Zeitraum, aber eigentlich unseren Zeitpunkt der Gesellschaft sehr, sehr gut dargestellt hat, nämlich Earl Sinclair ist groß geworden in einer Generation, da haben sich die Leute einfach gegenseitig die Köpfe abgebissen, da wurde der Opa einfach in den Sumpf geschmissen und er kommt aus einer sehr, sehr archaischen Zeit. Da gab es keine Familien, da gab es keine Häuser, da gab es kein gar nichts.
Kein Kühlschrank.
durften wir auch nicht flennen. Erst so, ja. so ein archaischer, so wie so 50er Jahre für unsere Verhältnisse. Ja. Und er muss aber plötzlich, und er ist immer noch eine sehr, sehr archaische Figur und das bricht sich auch nicht in der Serie. Aber er muss plötzlich mit sehr, sehr modernen Konzepten klarkommen. Und das wird ihm dann auch immer durch Proxy-Charaktere näher gebracht. Und nicht mal, dass er sich dadurch komplett verändert. Aber er lernt damit umzugehen auf eine gewisse Art und Weise. Als sehr, sehr ultra-archaische Person. Und er ist so ein Mittelstück. Und das fand ich sehr, sehr interessant, als ich es mir nochmal angeguckt habe. Er ist nicht eine progressive Figur, auf gar keinen Fall.
Nee, definitiv.
Er ist das Proxy-Stück zwischen einer ultra-archaischen Kultur und einer komplett neuen Welt, der er sich auch nicht wirklich anschließen kann, aber mit der er sich irgendwie versöhnen muss. Und das macht er gelegentlich, widerwillig, aber irgendwie auf eine ganz nette Art und Weise schon. Oh, ich werf die Oma nicht in den Sumpf oder.
Ah ja, die ihn immer so schlägt.
Kopf abbeißen ist ein bisschen passé.
Also es gibt ganz viele Folgen, die ich wirklich großartig finde, aber damals, die mich am meisten als Kind zumindest beeindruckt hat, war die Folge, wo das Baby, ich glaube, zu viel Zucker isst und danach an der Decke hängt und quasi wie der Exorzist so den Kopf auf sich selbst dreht.
Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Folgen. Das eine ist der Sohn, das verflixt dritte Jahr oder so.
Yeah.
Da wird das Baby ein Jahr lang ultra-exorzistisch böse.
Ah, stimmt, genau. Okay, ja.
Und dann simulieren sie den nächsten Geburtstag und dadurch wird das Baby wieder gut. Und die ganze Folge ist nur eine Persiflage auf der Exorzist,
ja.
den kein Kind sehen sollte oder gesehen hat. Aber es war so eine richtige Filmhommage, wie der Dino an die Treppe vom Dino-Haus rankommt und sowas war. 1:1 der Shot aus der Exorzist. Und dann gibt es die Folge, wo das Baby zu viel Dino isst und ihm daraufhin ein Horn wächst.
Stimmt, das Horn, und genau.
Dann
ja.
wird es irgendein Heiligenstatus, weil es ein Horn hat oder bla bla und dann bricht das Horn irgendwann ab und dann ist es auch wieder vorbei. Aber ich glaube, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Folgen.
Ah, okay.
Ich kann mich noch an eine Rassismusfolge erinnern. In der ersten Staffel wird ja irgendwann diese Nebenfigur Monika eingeführt. Das ist dieser, ich glaube, Brontosaurus, der sieht man nur den Hals, der ja. immer so durch die Küchenhintertür rausragt. Und dieser Monika gehört zu den Langhälsern und es gibt wohl so einen Disput zwischen diesen Kurzhälsern und Langhälsern.
Ja, und Roy verliebt sich in Monika und das ist so eine ja. Romeo und Julia Story, Star-Crossed Lovers. Ja.
Roy ist überhaupt der Beste, muss ich mal sagen.
Was der Hawaii-Hemden-Arbeitskollege.
Ja.
Hey!
Ja, Roy ist der beste T-Rex aller Zeiten und auch der netteste.
Ja.
Ja, ich glaube, in der Vergleichsebene ist er schon weit vorne, ja.
Das stimmt. Hat noch jemand was zu den Dinos?
Eine Menge, eigentlich.
Bitte, ich werde dir nicht den Mut verbieten. Ich bin nicht der Boss.
Nicht die Mama.
Das auch nicht.
Ich akzeptiere Stu als meine Mama.
Ich fände es ganz cool, wenn du vorher Stu um Erlaubnis fragst.
Aber die letzte Folge, um vielleicht nochmal auf die letzte Folge zu sprechen zu kommen, auch wenn wir jetzt natürlich massiv spoilern. Also sie versuchen ja dann quasi die Eiszeit, ne, das sind so eine Kettenereignisse, die da eintreten. Also ja. sie sprengen ja nachher dann die Vulkane und dann beginnt ja diese Eiszeit und das endet ja damit, dass sie quasi dann in den Nachrichten zeigen, dass sie jetzt nochmal Sachen kaufen können für den Winter. Und aber schon klar ist so von wegen, das ist jetzt der lange Winter, der jetzt kommt und irgendwie ist es dann auch sehr melancholisch am Ende. Und aber warum das passiert ist, hatten wir ja vorhin schon gesagt, ist quasi durch den Kapitalismus. Und deswegen wollte das Studio auch immer wieder, dass die Serie quasi beendet wird, weil die dachten so, das können wir den Aktionären nicht verkaufen oder so.
Also man muss sagen, die Serie hat schon öfter an ihrem eigenen Ast gesägt. Mhm. Zum Beispiel die Folge, wo Earl plötzlich dazu kommt, das Fernsehprogramm zu bestimmen.
Stimmt.
Ist nämlich, dass er irgendwie plötzlich da sitzt und sagt, ja, was soll denn das? Das ist mir alles zu hoch, weil er ja ein dummer Normaltyp ist irgendwie oder so ein Homer Simpson Typ halt und sagt ihr, oh, das finde ich stark. Und die, was, das ist das Testbild. Ja, aber das ist super. Ich verstehe alles, was mir da dargestellt wird und ich kann auf Toilette gehen, ohne dass ich irgendwas Wichtiges verpasse. Ich bin voll an Bord. Und dann machen sie das ganze Fernseh, er wird dann plötzlich der Chef vom Fernsehprogramm und bestimmt das ganze Gesellschaftsgeistesbild mit Hündchen im Karton oder die Regenbogenshow oder ihr beliebter Klassiker, das Testbild. Und die Leute werden so dumm, dass sie vergessen zu atmen.
Ja, genau.
Die ganze Gesellschaft so geht komplett in die Binsen. Und ja, seine Familie macht ihm dann irgendwie klar, dass seine Verantwortung als Programmgestaltender ja ist, was geistig Anspruchsvolles zu machen. Und das macht er dann. Und die Leute werden tatsächlich klüger. Es schlägt sofort an. Und Baba. Aber die verdammte Scheiße ist, die sind alle draußen und machen und erleben und erfahren und erforschen Sachen und niemand guckt mehr Fernsehen. Verdammte Axt. Und dann sägen sie ihn tatsächlich einfach ab, nachdem alle super schlau geworden sind und finden ein normal dummes Level, auf dem Fernsehen stattfinden kann.
Das ist aber total die Parallele zu einer Simpsons-Folge, nämlich der, wo Marge gegen Itchy und Scratchy ist und dann all die Kinder mal rausgehen und spielen. Keiner guckt mehr Itchy und Scratchy und dann geht's am Ende aber doch wieder zurück vor den Fernseher. Nur um ein paar andere Umwege.
Der Punkt war aber, das war der ganze Plot dieser einen Folge und als Fernsehserie zu sagen, dass Fernsehen saudumm ist und dass die optimale Gesellschaft abseits von dem Fernseher stattfindet, ist halt schon hart am eigenen Ast gesägt. Kann ich schon verstehen, dass die allgemeine Message der Dinos den Studios nicht gut aufgesessen ist.
Ja, die waren ja von der Grundtendenz so ähnlich wie, keine Ahnung, Star Trek zum Beispiel, auch immer eher liberal. Also wenn man sich vorstellt, die gleiche Serie mit so einem konservativen Programm wäre bestimmt nicht abgesägt worden. Die hätten die bestimmt weiter durchgeschleift.
Ja klar, logisch.
Was eine gute Überleitung wäre zu anderen Serien, die wir noch auf unserer langen Liste haben.
Ja, hau.
Na, sowas wie Seinfeld zum Beispiel. Seinfeld
ist aber nicht extrem
konservativ. Oder Ally McBeal, ganz, ganz schlimm. Also, oder wobei es so schwer ist, Skylar und Charybdis, schwer zu sagen, was schlimmer war. Jerry Seinfeld oder Ally McBeal, jeder vielleicht auf seine Weise.
Okay, da könnt ihr euch erstmal austoben, da bin ich nämlich raus, ich habe beides.
Seinfeld ist nicht konservativ. Seinfeld geht auf jeden Fall um eine Menge sehr egoistischer Charaktere, aber das haben wir, glaube ich, in einem anderen Podcast schon besprochen. Wir haben es kurz angeeckt. Der Punkt von Seinfeld ist im letzten Ende, dass die Charaktere, die generell Sitcom-Charaktere, die sind witzig anzuschauen, aber du möchtest sie nicht kennen und das sind schreckliche, schreckliche Menschen. Deswegen landen am Schluss von Seinfeld alle Hauptcharaktere von Seinfeld für immer im Knast.
Ja, aber die Lacher waren ja ständig gegen Minderheiten und auf der Seite dieser Leute. Also es ist, dass die dann da so eine Art Pseudostrafe am Ende aufgebrummt kriegen, ändert ja nichts daran, was diese Serie die ganze Zeit so transportiert hat, so an.
Welche, und
ich meine, vor allem hast du in Seinfeld.
Minderheiten gegen
was? Naja, zum Beispiel immer so Witze gegen hier, haha, da wird einer abgeschoben, ist das lustig, ein illegaler Einwanderer weniger, haha, ich stalke hier irgendwelche Frauen, das kam ja x-mal vor, irgendwelche Frauen, die ich geil finde, diese ganzen Übergriffigkeiten von diesem ekligen, ich meine, kein Wunder, ich meine, Jerry Seinfeld findet ja auch jetzt noch solche Sachen wie Me Too und Black Lives Matter, findet er ist ja super Stoff, um sich drüber irgendwie lustig zu machen oder so. Was war noch? Ja klar, Schwule kannst du umdrehen, die müssen nur eine gute Frau finden, dann werden Schwule hetero, na klar, so ist es, Leute. Und solche Sachen, die laufen da total unterm Radar und das dann am Ende, ja, kommt, ich denke, ihr habt die Serie auch gesehen, die war doch relativ populär.
Ich habe sie nicht gesehen.
Okay, du hast gesagt, du bist raus, stimmt.
Ja.
Ich habe in meinem Leben 5 Folgen Seinfeld verteilt über 6 Jahre gesehen. Also da bin ich auch eher raus. Das Einzige, was ich noch im Kopf habe, ist diese Bassline, die immer kam.
Und dann gab es noch diese eine Figur, oh, wie war das sowieso, die so dick sein sollte und die einfach nur, aber Monika oder so? Hier, wer hat noch außer mir Seinfeld geguckt?
Ich habe Seinfeld geguckt.
Genau, war das nicht Monica? Oder war das Friends? Ah nee, Monica war bei Friends. Stimmt, Friends. Aber über Friends sprechen wir nicht. Nee, nee, es gab viele Serien. Okay, Monica war bei Friends, aber Seinfeld, doch, das war...
Okay, damit würde ich jetzt schon mal ein bisschen anzweifeln, dass du ein klares Bild von der Serie hast.
Ich habe die... Doch, Seinfeld ist bei mir sehr, sehr präsent. Seinfeld, Friends ist auch noch da, aber... also guck dir mal ein paar von diesen älteren Seinfeld-Folgen ruhig mal wieder an. Das ist jetzt... in fast jeder Folge kam irgendwas, wo man einfach nur dachte, oh nee, das ist doch so...
Also
nee,
dass die, die interpersönlichen oder geschlechtlichen Beziehungen, die da geführt werden oder wie die geführt werden, ist absolut fragwürdig, aber die Leute sind auch in der Hinsicht absolut abscheulich. Aber was du gesagt hast mit zum Beispiel... Abschiebungswitze oder sowas?
Nee. Doch, das war dieser Typ, der das Restaurant gegenüber eröffnen wollte.
Ach, der...
Der wurde am Ende abgeschoben. Und das war einfach nur so ein Witz, so, wo man auch so dachte, so, was ist los
kurz mit euch? Kurze Zwischenfrage, war das dieser Suppennazi?
Ich glaube, es war nicht der Suppennazi. Das war der immer Jerry sagt, dass er so böse sei. Immer so du bist kein guter Mann. Du kein guter Mann. So mit so einem Fake-Akzent noch. Also, oh, nee. Hm. Na gut, Seinfeld.
Ich möchte darauf hinweisen, dass der Darsteller Michael Richards in So ein Satansbraten mitgespielt hat. Das kann ich noch dazu beisteuern, weil ich den Film damals als Kind oft gesehen habe.
Welcher Darsteller?
Der Typ, der immer so durch die Tür kommt und einfach an Jerrys Kühlschrank geht, dieser Kramer.
Kramer.
Ja.
Hey, Jerry!
Ja.
Ja, ja. Übrigens auch ein Beispiel für eine Art von Sitcom, die du heutzutage nie wieder so schreiben könntest, weil den Leuten ein bisschen zu dämlich ist, dass dieselben Sachen immer wieder passieren. Dass es in denselben Lines immer wieder passieren können.
Ja, wobei das gleiche Schema bei Soap Operas ja immer noch bis heute funktioniert. Und bei Kinofilmen. Da
guckt man ja auch ganz auf die. Ja, ich habe mir auch die Tage wieder darüber Gedanken gemacht, wie sehr diese ganze Remake, Reboot, was weiß ich, Welle, was mit dem Writers Strike in Hollywood zu tun hat. Oder auch Eigeninteresse der Studios, dass sie sagen, wir haben ein Franchise, warum sollen wir uns auf das Risiko von einem originalen Screenplay einlassen? Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Aber liegt das vielleicht, gerade noch einen Gedanken ausgespeichert, liegt das vielleicht auch daran, dass damals natürlich das Sehverhalten deutlich anders war als heute? Weil damals hast du halt eine Folge geguckt und dann musstest du eine Woche warten und dann kam die nächste Folge. Ja. Während du heute natürlich viel, viel konsequenter Folgen hintereinander weggucken kannst und dir dementsprechend natürlich auch solche Sachen auffallen.
Es hat sehr viel damit zu tun, glaube ich, dass wir heutzutage von einer Serie auch zum Beispiel einen Staffel-Arc hast du früher von einer Comedy-Serie, das ist nie erwartet. Der sollte jede Folge so austauschbar sein, wie es mir irgendwie ging.
Ja. Okay, weiter mit den Serien.
Lida, du hast gerade Ellie McBeal erwähnt.
Ja, genau. Ellie McBeal, die Serie, die ich damals geguckt habe. Ich vermute jetzt mal einfach aus, dass keiner von euch die gesehen hat, weil ihr ja wenige dieser eher im Spätprogramm laufenden Serien offenbar geschaut habt.
Immer nur ein paar Folgen später, aber nicht so konsequent, dass ich jetzt mitreden könnte.
Ich wusste, ja, dass die Serie existiert. Sie war in meinem Freundeskreis auch sehr beliebt. Und ich weiß auch noch, dass diese Szene mit dem tanzenden Baby eines der ersten viralen Videos war, das so umging. Problem war es, die Serie lief auf Vox und ich bekam damals keinen Vox. Das hat eine...
Stimmt. Ja. Das Senderproblem.
Ja, ja, das ist... ich hatte eine schreckliche Kindheit, aber das haben wir in den letzten paar Podcasts schon mehrfach behandelt, deswegen, ja. Aber mir ist Ellie McBeal im Begriff.
Wie gesagt, Therapie-Podcast.
Ja, genau. Ihr seid keine guten Therapeuten, wenn ich das mal so anmerken darf.
Was? Schämst du dich doch nicht noch nicht genug? Du Sau.
Ja.
Eine Schande, ja. Es ist eine Schande.
Ich werde das an meine Mutter weiterleiten.
Wunderbar. Ja, also ich habe die Serie damals geguckt mit so einer Art fasziniertem Grauen. So ähnlich wie wenn man ja sich vielleicht so eine Art Autounfall vielleicht eher eine Art Operation anguckt. Jetzt habe ich es. Genau, man guckt sich an, wie Leute sich in so eine tiefe Grube von Scheiße graben und hofft immer, dass da irgendwo jetzt auf einmal duftende Blumen rauskommen, aber es wird immer nur noch mehr Scheiße zutage gefördert.
Und oh, darauf kann ich nicht ab.
Das ist so ähnlich, warum so ähnlich war es, diese Serie zu gucken. Also ich habe die aber trotzdem, ich weiß nicht mehr, was für ein Masochismus es in mir war. Ich glaube vielleicht, also ja, kann ich mir bis heute nicht erklären, wie ich das so lange durchgehalten habe. Ich habe immer irgendwie gehofft, dass irgendeine Art Wendung kommt. Ich konnte es ganz oft wirklich kaum fassen, dass ich das sehe. Und da, also ich meine nicht, dass ich es mir angucke, sondern dass das wirklich so in der Serie passiert. Ich dachte mir, ey, da muss doch, also das kann doch nicht sein. Das könnt ihr doch jetzt nicht so abziehen. Ja, Leute, das könnt ihr doch jetzt nicht einfach so drehen und uns hier als Zuschauern präsentieren. Das Groteske finde ich, dass diese Serie, zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung, ich habe da keine Zuschauerstatistiken, muss ich zugeben, recherchiert, aber in meiner persönlichen Wahrnehmung hatte diese Serie sehr viele weibliche Fans. Und gerade das fand ich erschreckend. Weil das so eine der, also Ellie McBeal ist ja der Inbegriff der Inkompetenz. Das ist ja so richtig so eine Frau im Job, in der Männerdomäne, total inkompetent. Ihr einziges Ziel ist, sie will einen Mann finden. Das ist wirklich ihre einzige Motivation und die wird auch nie irgendwie karikiert oder hinterfragen, dass mal irgendjemand sagt, Mensch, sag mal, gibt es vielleicht noch irgendwas anderes, was deinem Leben irgendwie einen Sinn geben könnte, außer Mr. Right zu finden, dann leidet sie furchtbar darunter, dass sie ja schon so alt ist und jetzt kommt, Ellie McBeal ist 29.
Oh, das ist ja widerlich.
Bah. Ja, eine ganze Folge zu ihrem 29 für was Abstoßendes. Ja, eine ganze Folge zu ihrem 30. Geburtstag gewidmet. Dann ist sie alt, sie gehört richtig zum alten Eisen und stellt sich dann eben so relevante Fragen für Frauen der Zeros wie, werde ich nie einen Mann finden, werde ich nie heiraten, ich wollte doch Kinder und all das haben, oh je, das schaffe ich nicht, ja verdammt, warum bin ich nur so eine Karrierefrau, hm. Und
das klingt so ein bisschen, als wäre die Serie Ellie McBeal, zumindest in dieser Hinsicht, das absolut dargestellte, was Romcoms eigentlich leisten und was das grundsätzliche Problem damit ist. Weil sie ist eine 29-jährige Star-Anwältin, aber in ihrem Leben läuft alles gut, bis auf sie hat keinen Mann. Und das ist immer so die Startprämisse von irgendwie 80% aller Romcoms, die ja für Frauen produziert werden, aber die auf eine gewisse Art und Weise immer extrem beleidigend sind, habe ich immer das Gefühl. Oh, sie ist eine Superarchitektin und hat die beste Wohnung in ganz Manhattan, aber ohne Mann ist alles nichts wert.
Genau, ja.
Das sind dieselben Lines. Jennifer Aniston ist eine Star-Kolumnistin, aber sie ist tief unglücklich, weil niemand sie bumst.
Genau, ja.
Jede Rom-Com fängt genauso an.
Es gab aber noch richtig viele andere Sachen, also zum Beispiel eine Folge, das war eine ziemlich frühe, wo es so eine transsexuelle Nebenfigur gab und das war, also diese Folge, die hat mich wohl am meisten, glaube ich, von allen Ellie McBeal-Folgen aufgeregt. Das war auch eine der ganz, ganz wenigen Situationen. Es gab eine schwarze Nebenfigur, ansonsten waren da farbige sehr selten gesehen und das war aber dann wieder so ein Fall, ja, transsexuelle, farbige Prostituierte, bam, haben wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der denn Ellie aus...
Okay, Leute, wir haben die Quote für die Staffel.
Genau, ne? Häkchen. Und Ellie aus lauter Nettigkeit, ne? Die weiße Oberschichts-Ellie und ihre Anwaltskanzlei lassen, geben dieser transsexuellen Prostituierten, die zufällig eben Ellie als Pflichtverteidigerin verteidigen soll, einen Job. Total realistisch, ne? So ist es ja. Die weißen, reichen Anwälte, die wollen nur transsexuelle, farbige Prostituierte retten. Aber aus unerklärlichen Gründen geht diese Person wieder irgendwie auf den Strich und wird dann ermordet. Und Ellie weint dann über ihre Leiche und sagt noch sowas wie eine Art, aber sie musste diesen Job doch nicht mehr machen. Warum ist sie zurückgegangen? Also dieses Helfer-Syndrom, wie das so dargestellt wird, und als ob das nach dem Motto, die Leute haben sich ja elend selbst gewählt und selber schuld, wenn du ermordet wirst. Du hast es dir ja ausgesucht, ne? Und als ob dann noch so, du sollst dann um diese weiße, reiche Figur trauern, die diesen Freundschaftsverlust da irgendwie erleben soll.
Hey, das hat sehr mitgenommen.
Ja, das war somit das Übelste. Dann war ja auch krass, wie Calista Flockhart, die Darstellerin von Ellie McBeal, ich kann mich nicht erinnern, dass es da irgendwann ein Interview gab, wo sie nicht für ihre Figur gedisst, also für ihre physische, körperliche Figur, für ihr leichtes Gewicht. Sie ist ja ziemlich dünn. Und es gab kaum ein Interview, wo sie nicht dafür gedisst wurde. Wo nicht irgendwie die Frage kam, aber warum bist du so dünn? Also das ist so ein Ding, kann man sich vorstellen, das sagen wir mal so jemand wie Danny DeVito oder Dan Aykroyd interviewt wird und in jedem Interview...
Danny DeVito hat noch nie jemand gesagt, dass er zu dünn ist.
Genau, genau, ja, aber stell dir mal vor, Dan Aykroyd wird interviewt und in jedem Interview wird er, sag mal, aber Dan, du bist doch ganz schön dick, oder? Sag mal, willst du nicht mehr endlich abnehmen oder wie kommt das, dass du so dick bist? Isst du zu viel?
Ich habe dann nochmal tatsächlich den sehr, sehr netten Joke irgendwann mal gehört. Ich glaube, John Mulaney und Nick Kroll, die irgendeine Show, eine Award-Zeremonie moderiert haben. Hey, zu Männern, who are you wearing? Ist es nicht schön, mit deiner Frau hier zu sein, die so bedeutende Arbeit macht? Die Art von Fragen, die Frauen immer gestellt kriegen, aber Männer natürlich nie. Ich glaube, darauf wolltest du gerade hinaus, ne?
Ja, es gab ganze Zeitungsartikel und Magazinartikel, die nur davon handelten, ist Calista Flockhart zu dünn oder nicht? Also das war irgendwie total furchtbar. Und nur mal so, dass diese Wahrnehmung, dass Ally McBeal so eine furchtbar sexistische, chauvinistische Serie war, die ist jetzt nicht nur wieder so aus Lidas verrücktem Gehirn gewachsen. Es gab sogar ein Cover des Time Magazines, auf dem Ally McBeal drauf war. Und zwar ja neben Gloria Steinem und Susan B. Anthony und noch irgend... Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer die dritte war. Frieden oder so? Keine Ahnung. Aber mit der Frage, ist Feminism dead? Okay, Feminism is not dead, Feminism is alive and it's podcasting. Hey. Aber so
Moment krass mal, aber die Serie man muss dazu sagen, natürlich, dass das A Feminismus ein Wort ist, das in so vielen Kontexten verwendet wird, dass es keine Bedeutung mehr hat eigentlich. Und B, wie oft ist Punk tot gesagt worden? Ist, oder Hip-Hop oder irgendwas. Is it dead? I don't know.
Naja, aber schon, dass diese Serie Ally McBeal mit einer deutlichen Form von konservativ-chauvinistischer Gegenströmung assoziiert wurde. Und es war zumindest, also Time Magazine, ich will damit nur klar machen, dass dieser Gedanke, dieses Konzept, dass diese Serie auch kritisch gesehen wurde, das ist jetzt nicht so völlig abwegig. Das ist echt so eine Art, ja, vielleicht frühes Alarmzeichen für die Ära, in der wir heute leben. So Trump und Stichwort und so. Manchmal sieht man dann so bestimmte Sachen und sagt sich so,
ich glaube, das hat niemand so richtig kommen sehen.
Man will ja, ich hätte es auch nicht glauben wollen, aber dass man bestimmte Ängste hat, dass es wieder in so konservative Richtungen geht oder so, das kenne ich schon. Das ist so Dauerängste von mir. Ich habe ja auch Angst, dass die AfD die neuen Nazis werden. Und dass wieder Lager aufgebaut werden. Also
aber ich unterbreche euren politischen Diskurs nur ungern, aber ich glaube, wir sollten zur Serie zurückkommen und die nächste Serie
anschauen. Ich möchte, bevor wir das machen, noch erwähnen, dass Ally McBeal dafür verantwortlich ist, dass unsere... Ich habe auch... Was ist lustig? Was ist denn so lustig?
Nee, bitte, ich habe auch
komm, zu früh gelacht. Wofür?
Bitte, für deinen Satz zu Ende. Wofür ist mir Ally McBeal verantwortlich?
Wofür noch? Ich will sie noch mehr hassen.
Die dumme alte Troller.
Dafür verantwortlich ist, dass in meiner Realschule, wo ich damals war, zur Schule gegangen bin, die stellvertretende Schülersprecherin gefordert hat, dass wir genau wie Ally McBeal Unisex-Toiletten bekommen.
Ah.
Ja. Ich weiß.
Und habt ihr sie bekommen?
Nein.
Schade.
Ja. Ich wollte auch was zum Thema beitragen. Ihr könnt jetzt weitermachen mit dem nächsten.
Ja, aber wie kriegen wir jetzt von Unisex-Toiletten den Übergang zur nächsten Serie?
Das ist eine Aufgabe für Überleitungsmeister Stu.
Danke. Unsere nächste Serie. Lida hat gerade eben schon mal ein Wort benutzt, das ich jetzt gerne mal aufgreifen möchte, und zwar das Wort Seifenoper. Und in den 90ern, also als Lida, Thomas und Sören und ich noch jung und unverbraucht waren, hat ja die deutsche TV-Landschaft so die Daily Soaps für sich entdeckt. Und hat jemand von euch damals diese Daily Soaps verfolgt? Ist da hängen geblieben oder ähnliches?
Gib mir mal ein paar Titel.
Verbotene
Gute
Liebe.
Zeit. Ach so.
Marienhof und, wie Lieder ja schon jetzt angeteasert hat, GZSZ, gute Zeit und schlechte Zeit. Und ja, ich gebe zu, ich war 2 Jahre lang voll dabei bei GZSZ.
Wow, für mich war das damals schon. Hast du
ältere Schwestern oder sowas? Weil.
Nein.
Okay, ich wollte damit nicht.
Aber meine damals beste Freundin Stefanie Metz, Grüße, war da sehr involviert und so war ich es auch.
Ja, die Serien waren ja schon sehr beliebt damals. Für mich war das übrigens als Kind schon das pure Grauen. Ich habe sowas nicht geguckt.
Für mich war es auch Grauen und never. Besonders, weil ich bei einer älteren Verwandten lebte, einen gewissen Teil meiner Kindheit, die gute Zeit, schlechte Zeiten jeden Abend geguckt hat. Und eben, ach was soll's, das ist meine verdammte Oma natürlich. Und die hat keine Folge ausgelassen, wirklich. Nun willst du nur der alten Frau nicht auch diese eine einzige Serie da irgendwie wegnehmen und so. Und insofern war ich, wir haben halt immer in sehr beengten kleinen Wohnungen nicht, gelebt. Monster. Es gab einen Fernseher und wenn du eine Einraumwohnung oder eine Teilraumwohnung hast oder so, dann ist es fast unmöglich mit mehreren Leuten da drin nicht, das irgendwie mitzugucken, wenn einer da fernguckt. Und so habe ich weit mehr über von gute Zeiten, schlechte Zeiten gesehen, als ich je wollte und als viele Menschen psychisch überhaupt ertragen konnten.
Ich kenne die Titelmelodie, ja.
Oh, nein, bitte nicht, dann kriege ich so eine Ecke und
Zeiten, gute Zeiten, du hast schlechte Zeiten.
Weiß genau, wohin du willst. Immer auf der Suche.
Yes. Aber die ist schon sehr catchy,
Sehnsucht,
oder?
Stillt. Ich sehe in dein Herz.
Sehr gut.
Sehr gute Zeiten. Schlechte Zeit. Ja.
Okay. Man muss dazu sagen, die Titelmelodie ist so catchy, dass ich ungefähr wusste, wo die Melodie hingeht, obwohl ich das 3-mal in meinem Leben gesehen habe.
Ja, krass, dass die mit so einem schlechten Titel eigentlich so populär geworden ist, ne? Also ich meine, der Titel ist einfach so lang und da schläfst du ja schon fast ein bei gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Vor allem auch der Titel ist auch scheiße. Vier Worte
ist es schon zu lang für dich.
Ja, also es ist einfach, ich meine, so wie verbotene
Generation,
Liebe.
Kurze Aufmerksamkeitsspanne, ja, ist ja klar.
Naja, aber ich meine, verbotene Liebe, das hat noch sowas, aber gute Zeiten, schlechte Zeiten, das klingt so wie, ja, mal so, endlos. Mal so, kommt,
ja, genau.
Wie es kommt.
And that's the point, es geht auf ewig weiter.
Genau. Muss man der Serie eigentlich Respekt zollen, weil sie es so lange geschafft hat? Ich meine, die läuft seit 1992 und hat mittlerweile über 6600 Folgen. Das ist ja eine Lebensaufgabe, sowas zu gucken.
Ja. Also, wenn ich bei meiner Oma bin, die das immer noch guckt, dann sehe ich da hin und wieder noch mal ein paar Minuten. Und was ich zumindest sagen kann, ist, im Gegensatz zu damals, als ich es geguckt habe, hat sich das Production Value echt vergrößert. Also, das muss man schon sagen. Und Joe Gerner lebt noch. Das hat mich letztens auch nicht
immer irritiert. Noch. Du, immer der noch. War mal am Rollstuhl. Wusstest du das? Der war irgendwann ganz am Anfang mal am Rollstuhl.
Ja, pass auf.
Wer ist Joe Gerner?
Geheilt.
Also, ich sehe schon die Lieder und ich, wir müssen mal so einen GZSZ-Podcast machen.
Genau, ne? Aber nur mit ganz viel Schnaps.
Ganz viel Schnaps und dann ziehen wir unsere Andreas Elsorts Fan-T-Shirts an und dann geht's los.
Oh ja. Das machen wir.
Ja. Andreas Elsort war damals, als die gute Lieder und ich das geguckt haben.
Ob jetzt war freiwillig, doch Heiko, ne?
War Heiko Richter, genau. Ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig. Andreas Elsort war sowas wie der große Teenager-Star. Ja, und der hat dann sogar
war
auch...
War er da auch irgendwie schon 30 oder so? Hat er irgendwie so einen 19-Jährigen gemimt oder so?
Genau. Und der hat sogar Lieder aufgenommen. Er hat Summertime gecovert. Das ist auch legendär schlecht.
Ja. Das ist Summertime-Jazz-Klassiker.
Ich glaube, im Original ist es sogar von Will Smith. Oder von Fresh Prince, glaube ich.
Oh, Summertime von Will Smith, okay. Ja.
Oh, da haben wir jetzt aber eine super Überleitung verpasst, die du hätte von einem zum
anderen. Buhst du, du bist doch der Überleitungsmeister. Du hast uns im Stich gelassen, verdammte Axt.
Es tut mir leid.
Das kann ich dir nicht so einfach verzeihen.
Was ich noch zu gute Zeiten, schlechte Zeiten beitragen kann, ist, dass gab ja den Marienhof-Skandal irgendwann mal, wo bekannt worden ist, dass die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Geld reingebuttert hat, um den Neoliberalismus zu pushen. Was? Und das war tatsächlich auch in gute Zeiten, schlechte Zeiten so. Es gibt ganz, ganz viele Folgen, wo so quasi Arbeitnehmerrechte und Gewerkschaften und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafterinnen.
Ist das aber
so
schön, dass
schlechte,
du sonntags arbeiten darfst. Ja.
Genau, schlecht dargestellt worden sind und quasi genau gesagt worden ist, so mehr Arbeit, hier ist doch in Ordnung, leiste mehr und so.
Wenn ich
also diese 16 Stunden ist auch eine Indoktrination von diesen Serien, ne?
Na klar, ich meine, das war ja schon das ganze Szenario. Ich meine, die gehen regelmäßig in Bars und Restaurants, stellen sich was und gehen dann ohne das zu konsumieren.
Was war auch und
essen generell nur auswärts. Also das muss ja schon Geld da sein. Die leben alle in schicken Wohnungen, ja.
Und was auch legendär ist, weil ich glaube, bei jeder Seifenoper ist so, eine neue Figur wird eingeführt und dann so, ja, hier, das ist der René, ja, der war drogensüchtig, ne, hat seine Familie bei einem Hausbrand verloren, was machen wir denn jetzt? Ja, du, ich hab da zufälligerweise ein Stadtmagazin, da wirst du jetzt einfach mal Redakteur.
Genau.
Ja, und so geht das nur. Es gibt, glaube ich, Figuren, die waren schon Koch, Redakteur, Reporter, Taxifahrer. Und ich weiß auch, als ich es geguckt habe, gab es einen...
als Homer Simpson.
Ja, das stimmt. Es gab, in meiner Zeit gab es eine Figur, ich glaube, die hieß Florentina oder sowas. Da kam dann der große
Flügel, ja.
Die ist eigentlich eine Prinzessin.
Ja, ja? Genau.
Die ist aus ihrer Adelsfamilie abgehauen, ja, und ist untergetaucht. Ja. Weißt du, das sind doch so die Geschichten, die das Leben spielt. Ich meine, wer kennt das nicht? Ja, kriegst du.
Passiert beständig.
Nee, ungelogen. Ich habe jetzt vor einer Woche eine E-Mail bekommen, die mir gesagt hat, dass ich verwandt bin mit dem
nigerianischen Prinzen. Ja.
Ich habe Ihnen zu machen ein sehr gutes Angebot, ja? 3 Millionen Cash. Diese Mail, die wir alle regelmäßig kriegen.
Ja. Ich weiß, es geht gerade wieder off-topic, aber habt ihr euch mal mit den Leuten unterhalten, nur um euch zu amüsieren? Ich kann es nur empfehlen, es ist brillant.
Okay. Klingt gut.
Macht am meisten Spaß, wenn du versuchst, das Gespräch langsam zu flippen, sodass sie dir das Geld vorschießen, was du brauchst, um denen das Geld zu geben, um denen das Gold zu geben?
Es gibt so einen ganzen TED-Talk, der nur davon handelt, wenn du denen antwortest, was dann passiert.
Super nice.
Den musst du dir mal, also ich finde diesen TED-Talk wirklich, hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, aber der ist wirklich sehr empfehlenswert. What happens when you answer to spam mail? Ja, das ist
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe schon mal davon gehört, aber ich war auch nicht so angetan davon, weil ich tatsächlich einfach mal versucht habe, so ich bin aber sehr interessiert. Meine Bankdetails kann ich dir natürlich leider nicht geben, aber wie wär's, wenn du schon mal...
Überweis doch schon mal, ne? Vorschuss, ne? Dann sehen wir weiter.
Ich habe den PayPal-Account, da kannst du frei einzahlen. Das wäre super, wenn du das machen würdest.
Um jetzt nochmal zu den Sitcoms zurückzukommen. Mhm. Was gab's denn da alles? Also Marienhof, gute Zeiten, schlechte Zeiten?
Das sind keine Sitcoms, das noch,
was jetzt,
du hast unglaublich jetzt Sitcoms ununterhaltsam.
Soaps. Keine Sitcoms hier, die Soaps, ja.
Es gab noch
Unter
uns, genau.
Marienhof?
Glaube ich, habe ich
gefunden. Lindenstraße.
Ja,
Lindenstraße.
Große Klasse. Ja, das hat so ein anderer. Das ist nicht meine Oma, sondern so ein anderer, aber gleiche Generation etwa. Kein Verwandter von mir, aber jemand, der mit meiner Familie involviert ist.
Ich muss dazu sagen, dass die Lindenstraße die einzige ist, mit der ich mich jemals auseinandergesetzt habe, weil das so ein im Urgedächtnis der Deutschen wohl irgendwie so eingeflossen ist. Jeder hat schon mal irgendwie die... Frau Kling oder sowas, die da eben meckernd irgendwo steht. Irgendwo mal auf den Öffentlich-Rechtlichen vorbeidämmern sehen. Und dann habe ich vor einigen Jahren in der WG gewohnt, wo meine Mitbewohner sich das staffelweise bestellt und durchgeschaut haben. Und ich war nicht so dabei, aber ich habe mir ein paar Folgen mal wieder angeguckt, weil die Lebensrealität der 80er und frühen 90er extrem amüsant war und was da im Fernsehen alles gemacht werden durfte. Zum Beispiel die Leute sind ständig rauchend in eine Kneipe reingekommen und haben Schnaps bestellt und das war der Anfang von der Szene. Das war nicht der Punkt der Szene, die hatten kein Alkoholproblem oder irgendwas. Das wurde die ganze Zeit ständig so gemacht und tatsächlich gab es sogar gelegentlich Plotpoints. Die wurden so gelöst, dass diese Frau hat Geldprobleme. Na, dann gehen sie doch mal ins Spielcasino mit einem System. Und du denkst, das kann nur schief gehen. Jetzt kommt die große Katastrophe. Und so, ja, ich habe die 50.000 Mark, die ich gebraucht habe, habe ich mir jetzt erwirtschaftet.
Und hat damit ihr Problem gelöst. Also ich will solche Autoren nicht jetzt schlecht machen, aber das ist schon leicht verdientes Geld, oder?
Casino?
Ich
Nein, wenn du so eine Drehbuch, so eine Folge schreibst.
Auf Teufel also ich mein, raus musst du halt über mehrere Jahrzehnte hinweg aktuelle Zeitthemen irgendwie reinbringen.
Ja, und die meisten Drehbuchautoren von Serien kriegen nicht besonders viel. Also,
das stimmt,
das ist ja auch wieder so ein Ding.
Verdienen am allerwenigsten wahrscheinlich.
Und ich meine, ich glaube, da drehst du auch bald durch, wenn du so ein Zeug dann dauerhaft rausleiern musst. Oder du bist von Anfang an schon, also ich habe einen, egal. Also wenn du manche, es gibt Serien, wenn du da mal einen Autoren triffst, da denkst du nur, oh Gott, ich kotze gleich in den Rinnstein. Also die Leute sind entweder, quälen sie sich selber damit rum, dass sie so ein extrem unterintellektuelles Zeug schreiben müssen und halten das auch nicht lange durch, genauso wie du bestimmte Mac-Jobs einfach nicht lange durchhältst. Oder sie sind auf so einem moralischen Level oder intellektuellen Level, dass sie das Ganze gut produzieren können, aber dann ist es auch sehr schwer wiederum mit diesen Menschen, wie soll ich so sagen, zu tun zu haben, also das auszuhalten. Das ist halt so, das kannst du nicht ungeschadet, kannst du das nicht machen, den Job, das geht nicht.
Nee, kann ich mir vorstellen.
Ich muss ja mal gestehen, dass ich beinahe so einen Job gehabt hätte.
Und er hat Spuren hinterlassen?
Nein, nicht wirklich. Kennt ihr, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, das lief bei Sat.1, Niedrig und Kuhnt, Kommissare ermitteln?
Das war ein Spin-off von Richterin Barbara Salisch oder so, ne?
Das kann sein. Und ich hatte durch diverse Kontaktstränge die Nummer der Firma, die diese Drehbücher schreibt. Und durch ein bisschen Vitamin B haben die dann gesagt, okay, wenn du willst, schreib uns mal ein Probedrehbuch. Und das habe ich dann auch abgegeben. Mhm. Und es wurde dann gesagt, ja.
Aha, interessant,
also,
okay.
Also es wurde ich glaube, es ist ernst
gemeint. Sie haben eine sehr blühende Fantasie.
Nee, es wurde mir gesagt, das Drehbuch ist ganz gut, aber ich habe ein wichtiges Detail vergessen, zwar, dass die Serie um 17 Uhr nachmittags ausgestrahlt wird. Und deswegen.
Wegen Morde können wir zu dieser Zeit leider nicht ausstrahlen.
Ja, tatsächlich hatte das mit der Kettensäge was zu tun. Okay, das wollte ich nur erwähnt haben. Ach. Also ich hätte erwischt beinahe du. Auch zu dieser Autoren gerade gehört.
Stell dir mal vor, wie dein Leben dann verlaufen wäre.
Wahrscheinlich mit wesentlich mehr Geld auf dem Konto, was jetzt. gut, ich würde mal weitermachen.
Mhm. Ja.
Gut. Ja, und die Lieder hat ja gerade eben schon bei Ellie McBeal erwähnt, zum Thema, wie Frauen dargestellt werden, ja, in Serien. Und ich möchte jetzt über eine Sitcom reden aus den 90ern, die zeigt, dass Frauen eigentlich auch fast gar nicht notwendig sind bei der Erziehung von Kindern. Wenn man nämlich zwei gute Freunde hat, die einziehen, und der eine davon ist ein Rocker und der andere ist ein Komödiant. Und weiß jemand jetzt schon von euch, welche Serie ich meine?
Ja, ja, Full House. Und die waren nicht schwul. Nein.
Also meine Männer, jetzt bin ich ein bisschen schockiert, dass die einzige Frau in der Runde die Serie gekannt hat. Aus meiner Beschreibung. Was soll denn das?
Solltest du nicht sein, denn ich fand Full House brutal langweilig. Das waren so sehr nette, angepasste Bourgeois-Jokes. Als Comedy-Serie fand ich halt die Witze schon immer zu zahm. Und dann habe ich mir das irgendwie nie angeguckt.
Also ich fand's auch scheiße, aber ich habe es halt angeguckt, weil es lief.
Ne? Nee, ich kann mich Sören nur anschließen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Brutal langweilige Bourgeois-Scheiße.
Gut, nächste Serie. Außer Thomas hat noch was.
Bam, abgehakt. Nächste Serie. Komm schon, tu
es. Naja, es haben immerhin Mary-Kate und Ashley Olsen mitgespielt. Das finde ich bis heute irgendwie faszinierend, weil er ja...
Ja, es waren Zwillinge.
Genau. Und reiche Zwillinge. Also ich frage mich immer, wie die damals ausgewählt worden sind. So.
Das waren die beiden Zwillinge, die während des Drehs oder Probedrehs sich geweint haben wahrscheinlich.
Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass es darum ging, oh, wir haben zwei Stand-in-Babys, damit können wir die Produktionszeit, die wir in einem Baby legal aufmuten können, direkt verdoppeln. Nice.
Aber ist es nicht auch so, dass...
Die Probe für die Szene geht schon 2 Stunden so lang, das Baby muss ausgewechselt werden. Zum Glück haben wir noch ein Baby, das genauso aussieht. Let's go.
Aber das war ja wirklich, glaube ich, der Grund. Ne? Ich glaube, dass das zumindest in den ersten Staffeln es immer nur eine Babytochter gab. Oder?
Also ganz oft ist das wirklich bei Filmdrehs so, dass Geschwister genau aus dem Grund eingesetzt werden.
Mhm. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur einen.
Nee, es gab immer nur die eine, ja, ja, genau.
Aber ich kann mich
erinnern,
dass in irgendwelchen Staffeln dann, wenn die im Vorspann mit die Figuren dargestellt wurden, oder vorgestellt wurden, dass dann immer die zwei da zu sehen waren. Weil, glaube ich, diese Babys in den USA schon damals irgendwie sehr beliebt waren. Und dass sie dann schon, also normalerweise ist ja so, dass dann ist so ein bisschen, ja, nicht geheim gehalten wird, aber nicht besonders groß publiziert wird, hey, wir haben hier zwei Darsteller oder Darstellerinnen für eine und dieselbe Rolle. Das war bei Full House anders, meine ich.
Keine Ahnung. Also ich weiß nur noch irgendwie so ganz, ganz wenige. Ich habe das immer mal ab und an geguckt, wenn es nichts anderes gab, was man gucken konnte. Das passierte ja früher häufiger, weil es nicht so die Auswahl gab.
Wir hatten ja nichts
da. Und genau, und ich weiß noch, dass der Jesse, der ist das der zwar der Coole,
das ist,
ne?
Der Rocker, ja.
Genau, den fand ich immer
der
super.
Der Ponzi.
Ja.
Gut.
Das war's dann aber gut. Auch schon.
Dann würde ich sagen, Full House lassen wir außen vor. Vielleicht haben wir jetzt einen Royal Flush. Thomas, du warst jetzt schon immer etwas außen vor, fand ich. Deswegen würde ich sagen, eine Serie deines Kalibers. Erzähl uns mal was von Farscape.
Farscape, ja. Ich wollte mich im Vorfeld des Podcasts nochmal so ein bisschen reingucken und irgendwie so mal ein, zwei Folgen schauen, weil das schon wirklich lange her ist, wo ich Farscape gesehen habe. Also berichte ich jetzt quasi aus meiner Erinnerung Bezug auf vor 15, 20 Jahren. Und Farscape war eine Science-Fiction-Serie, die sich um einen, ich hoffe, ich krieg's alles zusammen, einen Astronauten dreht, der quasi so einen Rundumflug um die Erde macht und dann in ein Wurmloch gezogen wird und an einem anderen Ende der Galaxis quasi ausgespuckt wird und sich dann wiederfindet in so einem riesigen galaktischen Krieg mit Kopfgeldjägern, allen drum und dran. Und er findet dann... Genau, das ist bestimmt nicht. Und dann findet dann dieses Raumschiff Farscape. Und das Faszinierende an dieser Serie war halt diese Crew von diesem Raumschiff und wie sie miteinander umgegangen sind und interagiert haben und auch die Charaktere an sich, als auch die Kostüme, die sie hatten. Und das Raumschiff selber, weil das Raumschiff war nicht einfach irgendwie ein zusammengebautes Raumschiff, sondern ein lebendiges Raumschiff. So, und hat da quasi... auch in diesen Folgen immer mal wieder was Lebendiges gehabt. Also das war quasi auch eingebettet. Und ansonsten war sie noch spannend, viel Action und es war eine sehr, sehr lohnenswerte Science-Fiction-Serie damals schon.
Gut, hat jemand von euch diese lohnenswerte Science-Fiction-Serie gesehen?
No.
Nee, ganz ehrlich gesagt kann ich mich da nicht dran erinnern.
Gut, Thomas, dann musst du jetzt alleine weitermachen.
Okay. Starke Frauenfiguren, Kämpferinnen und er versuchte wieder zurück auf die Erde zu kommen und es gab ein Alien, was dieses Raumschiff auch gesteuert hat und keine Ahnung, wer weiß ich nicht mehr.
Gut.
Ja, also. Mir ist gerade aufgefallen, in einem normalen Plot würde ich schon noch echt irgendwie ein paar Fragen stellen, aber ich habe hier kein Einstiegsbuch gefunden, weil der ganze Plot von Anfang an sehr far out klingt. Oh, da ist ja auch ein Wurmloch und da und da ist ein Krieg von Parteien, da wird er gar nichts zu tun und da findet er ein Spaceship und da wird er dann irgendwie der Kapitän. What?
Nee, der Kapitän ist er davon nicht. Er ist einfach nur Crewmitglied und er will ja zurück zur Erde. Das ist seine Hauptmotivation. Aber das ist halt nicht so einfach, wenn du am anderen Rand des Universums steckst. Aber wie gesagt, wie die einzelnen Dinge nachher zusammenpassten erzählerisch, das kriege ich halt nach 20 Jahren jetzt auch nicht mehr hin.
Ich habe jetzt mal ein paar Bilder gegoogelt und tatsächlich tauchen vage Assoziationen in meinem Kopf auf, aber es war wahrscheinlich eine der Serien, die wieder andere Verwandte von mir geguckt haben. Also wie gesagt, wurde ganz viel passiv geguckt in meiner Kindheit und ich habe da keine besonderen Assoziationen zu. Also Kapitel geschlossen.
Irgendwann gucke ich es nochmal und dann kann ich euch, glaube ich, mehr erzählen. Aber zu einer anderen Science-Fiction-Serie kann ich mehr erzählen, da auf jeden Fall.
Na, tu das.
Wenn ich noch weitermachen darf.
Natürlich.
Die hatten wir gar nicht auf der Liste. Ich hatte sie es du mal geschickt im Nachgang. Und zwar Space 2063. Das sagt euch wahrscheinlich auch nichts.
Nee.
Ja, ich habe halt viel Science-Fiction-Serien geguckt.
Ach was.
Genau, im Original.
Alte Mann Thomas, erzähl uns jetzt nochmal ein paar Geschichten aus der Grube.
Genau.
Ich bin älter als Thomas.
Hallo, ich bin gar nicht so alt, jetzt erzählt ihr das. Genau, Space 2063, Space Above and Beyond, wie es im Original hieß, ist eine sehr tiefe Science-Fiction-Serie, die sich darum dreht, dass es nach dem Krieg auf der Erde, wo unter anderem Symbionten eingesetzt worden sind, quasi für Kriegsverbrechen, Kriegsgeschehen, mittlerweile aussortiert und verfolgt und missachtet von der Gesellschaft, wieder eingegliedert werden in den Militärdienst, nachdem Außenkolonien von einer fremden Alienrasse überfallen worden sind und quasi ein intergalaktischer Krieg zwischen der Menschheit und diesen den Chicks, so werden sie genannt, ausbricht.
Auch eine Serie mit starken Frauen, den Chicks.
Böse außerirdische Chicks. Die Chicks sind tödlich. Ja.
Jetzt lass mich doch erstmal ausreden. Und auf jeden Fall dreht sich der Plot danach darum, dass sie quasi auf so einem Raumschiff sind, was wie so ein Flugzeugträger aussieht, und sie sind halt Piloten von so Kampfmaschinen. Jetzt könnte man natürlich denken, okay, ist jetzt irgendwie so ein ganz normaler Science-Fiction-Kriegs-Actioner, der da irgendwie im Weltraum spielt und dann beballern die sich gegenseitig. Allerdings ist die Serie viel, viel tiefer, weil sie nimmt sich ganz, ganz viele Motive des Krieges an sich an. Ne? Also es gibt zum Beispiel eine Folge, da werden sie dann eingesetzt auf einem Planeten im Landkampf. Und da gibt es dann halt so Grabenkämpfe, wo sie dann auch gegeneinander, also quasi die Aliens dann auch treffen und feststellen, oh mein Gott, das sind ja auch nur Soldaten, die geschickt worden sind und die gar nicht wissen, warum gekämpft wird und worum kämpfen wir überhaupt, und auf diesem Planeten sterben hunderttausende Soldaten quasi in einen sinnlosen Kampf, also als Assoziation auf den Ersten Weltkrieg. Es werden Massenvernichtungswaffen eingesetzt, wo nachher hinterfragt wird, was tun wir da überhaupt, was machen wir mit diesen Massenvernichtungswaffen. Es entpuppt sich nachher, dass der Krieg gar nicht so ist, wie es gedacht worden ist, sondern dass es da eine Verschwörung auch gibt von Menschen quasi im Hintergrund, die da Macht erhalten wollen und Wirtschaftsinteressen hinterstehen, und dass dieser Krieg quasi vom Zaun gebrochen worden ist, um auch das Territorium der Menschen nach vorne zu bringen und zu erweitern. Genau, und ganz am Ende natürlich muss diese Einheit auch bluten. Und es gibt eine Sequenz in der letzten Staffel, in den letzten Folgen dann, die finde ich ziemlich cool, weil sie dann unter anderem so eines der letzten Gefechte halt haben und dann so eine alte Rockkassette in dem Player eingesetzt wird und dann quasi zu diesem alten Rocksong irgendwie noch heldenhaft natürlich, das kann man auch kritisieren, klar. Muss auch kritisiert werden an dieser Serie, aber trotzdem dann irgendwie das letzte Gefecht führen. Also sie ist wirklich tief und hat mir gefallen, und ich habe sie auch auf DVD und gucke sie ab und an alle Jahre wieder mal in so einem Rewatch. Und selbst heute noch sind die Effekte dafür, dass es halt 95 und 96 lief, immer noch gut.
Ja.
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 Danke.
Wir haben übrigens ganz viele Störgeräusche im Hintergrund.
Ja.
Gerade. Also ich weiß nicht, wer da irgendwie so ein bisschen umherrückt mit Möbel oder sonstiges. Bitte
lassen. Also ich sitze still.
Ich auch.
Ich bin's auch nicht.
Dann ist es Thomas, so.
Na, 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 okay.
Gut, danke für deine Empfehlung, dessen Titel ich gerade wieder vergessen habe.
Space 2063. Du ungehobelter Bold, hör doch mal zu.
Ja, habt ihr noch Fragen zu der Serie?
Ich bin komplett überfordert mit dem Plot.
Danke, ich nämlich auch.
Also ich habe auch noch nie davon gehört.
Die kennt auch kaum jemand.
Ja, wohl wahr. Dem können wir zustimmen.
Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Also die kann man sich heute auch immer noch sehr, sehr gut angucken.
Gut. Ich hätte eine Serie anzubieten, die, glaube ich, keiner von uns wirklich aktiv richtig verfolgt hat, die aber trotzdem sehr bekannt ist, die einen gewissen Kultstatus hat und zu der, glaube ich, auch jeder eine Meinung hat, vor allem zum Hauptdarsteller. Und zwar handelt es sich dabei um Walker, Texas Ranger.
Oh, und wir hassen ja Chuck Norris so.
Ja, jetzt wollte ich eigentlich den Sören fragen, ob er weiß, wer die Hauptrolle spielt, aber die freche Lieder war wieder zuerst da. Das ist unglaublich. Chuck, ja, Walker, Norris. Texas Ranger. Ich sag's ehrlich, ich habe die Serie nie wirklich gesehen. Das, was ich gesehen habe, fand ich immer scheiße. Aber durch Chuck Norris hat diese Serie einen gewissen Kult. Und deswegen meine Frage, wie haltet ihr es denn mit Chuck Norris und Walker Texas Ranger. Könnt ihr den Kult verstehen? Seid ihr vielleicht auch der Serie aufgesessen damals? Erzählt mir was davon.
Als ich in der 8. Klasse war, waren Chuck Norris-Witze kurzzeitig. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, wie lange diese Witze aktuell bleiben würden. Waren die mal kurz in. Und wir haben uns alle ein bisschen amüsiert. Aus früherer Zeit wussten alle noch, Chuck Norris, dieser Typ, der Ballet-Actionfilme macht und so. Aber auch dieser Kultstatus oder vorübergehende Amüsement dieser Witze haben mich nicht dazu bewegen können, Walker Texas Ranger zu gucken. Ich habe nicht mal eine wirkliche Vorstellung davon, worum diese Serie eigentlich geht.
Es geht um...
Genau. Okay, ich habe auch nur ein paar Folgen gesehen. Das heißt, wenn Stu die regelmäßig geguckt hat, hast du da wahrscheinlich den besseren Einblick. Das ist einfach so eine Art, Walker der Texas Ranger, so eine Art Hymne auf Vigilantismus, der eben da immer selber für Recht und Ordnung sagt, natürlich sorgt und immer genau den Plan hat, wer wirklich gut und wer wirklich böse ist, und dann eben mal selber ein bisschen rumknallt. Es werden jetzt nicht besonders viele Leute in die Erde befördert, aber im Prinzip geht es darum, so dieses typische Waffen, Juhu, Western in moderner Zeit, Ami, Gesochse, ja, ich sorge hier für mein eigenes Recht, ich bin Walker, Texas Ranger.
Der Kult von Walker ist übrigens so ein bisschen dadurch entstanden, durch diesen Late-Night-Talker Conan O'Brien, der eine Zeit lang an seinem Schreibtisch so einen Walker-Lever hatte, also einen Hebel. Und jetzt, wenn er ihn betätigt hat, wurde angeblich wahllos ein Clip aus Walker, Texas Ranger abgespielt. Einer dieser Clips ist legendär, zum einen, weil neben Chuck Norris der junge Haley Joel Osment, aus Sixth Sense unter anderem bekannt, dabei steht, aber auch was Haley Joel Osment in dieser Szene sagt. Und zwar sagt er ganz stolz, Walker hat mir gesagt, ich habe AIDS. Das ist bis heute legendär.
Und so subtil war die ganze Serie.
Ja. Die lief ja im Abendprogramm und bei uns auch regelmäßig im Abendprogramm. Deswegen habe ich da, glaube ich, auch relativ viel gesehen, nicht so viel im Kopf behalten. Aber natürlich Roundhouse-Kick und die Serie basiert ja in dem Sinne auf diesen Mythos der Texas Ranger und bringt das dann in die Moderne. Aber ist natürlich vollkommen konservativer Quatsch, ja.
Das stimmt. Also, dass die Bösen werden Roundhouse gekickt.
Genau.
Ja. Und die Guten, die nicht. Und Chuck Norris ist ja wirklich sehr dafür bekannt, auch für seine konservative Weltanschauung. Und die kommt in der Serie echt zum Tragen. Also, ich habe jetzt nicht so viele Folgen gesehen, aber es reicht aus, um zu sehen, dieser Typ ist irgendwie... Also, ich finde diese Chuck Norris-Witz ja echt amüsant. Ja, ich lachte heute noch gerne drüber. Aber ich finde es immer so schlimm, dass die Figur oder der Mann dahinter eigentlich ein ziemliches Arschloch ist.
Naja, der ist ja persönlich bei George Bush nach dessen Wahlernennung irgendwie im Wagen dahinter noch gefahren, ja, zur Karawane wahrscheinlich, um George W. Bush zu beschützen mit seinem Roundhouse-Kick vor, keine Ahnung, Menschen mit Bärten, ja, illegalen Einwanderern, vor all den bösen Leuten, denen man nicht trauen darf.
Übrigens, das Schlimmste für Chuck Norris ist ja Sozialismus. Ja,
ja, ja.
Er hat ja prognostiziert, als Obama Präsident wurde, dass jetzt die USA dem Kommunismus verfallen.
Wäre ja auch fast passiert, hätte Trump uns nicht davon gerettet, ne?
Ja.
Wäre fast kommunistisch geworden. Dann wären solche Leute wie er natürlich, das ist natürlich schwieriger, mit seiner Knarre da rumzuballern und so. Da würden Psychos wie er vielleicht gar keine Knarre mehr kriegen. Was machen die denn den ganzen Tag?
Aber Chuck Norris braucht keine Knarre, er hat Roundhouse-Kick.
Ja, stimmt, der kann so 30 genau. Leute... Einfach nur durch seinen Blick, ja, durch seine Aura kann der.
Chuck Norris braucht weder Hammer noch Sichel. Er hat die Fäuste links und rechts.
Ja. Genau. Und wenn wir jetzt nicht noch weiter über Chuck Norris, da könnten wir auch eine ganze Hass-Podcast mitfüllen, lästern wollen, können wir überleiten ganz super zu einer anderen Serie. Aber Stu weiß wie.
Moment mal, jetzt setzt du mich aber ziemlich unter Druck.
Stu weiß ja gerade nicht, welche Serie gemeint ist.
Du erstmal noch einen Hinweis geben, bevor er da loslegen soll.
Also,
du darfst Walker gerne auch selbst überleiten. Also.
Jetzt leite doch von Walker zu Sequest über. Das
Ach so, ja, denn es gibt ja Serien wie Walker, da sind die Leute zu Fuß unterwegs. Und es gibt Serien wie...
Warum heißt es Walker? Genau, ne? Darum der Titel.
Ja. Und es gibt Serien...
Ich schrieb das auch nicht so auf.
Es gibt Serien, die spielen unter Wasser, wie Sequest. Ja, Sequest, der Thomas und ich haben gerade eben herausgefunden, dass die in Deutschland DSV hieß und in Amerika, glaube ich, anders, oder?
Genau. Nee, andersrum. Im Original heißt es Sequest DSV und bei uns hieß sie einfach nur Sequest.
Ja. Es geht um ein, im Prinzip ist Sequest sowas wie Raumschiff Enterprise, nur unter Wasser. Genau. Mit Roy Scheider als Captain, Jonathan Brandis als Wesley Crusher Verschnitt und den Delfin Darwin, der irgendwie reden konnte.
Oh, der ist der kleine Knuddeldelfin. Der hat ja so viele, Mann, ich will nicht wissen, wie viele echte Delfine die dafür gequält haben, aber naja, das hat man ja früher nicht so gewusst.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich da mal die Pilotfolge gesehen habe und einfach nicht damals, sondern vor einem Jahr oder so und einfach nicht davon angetan war und es einfach hab links liegen lassen. Wobei mir dann aufgefallen ist, dass ich sehr, sehr harsch über diese Serie geurteilt habe im Verhältnis zu damals. Also heutzutage siehst du ja die erste Folge von irgendeiner Episode und denkst, von irgendeiner Serie und denkst, das ist so, wie die Serie ist. Das ist ein voll entwickeltes Konzept und hab dabei überhaupt nicht nachvollzogen, dass Serien waren am Anfang sehr, sehr unterschiedlich davon, wie sie sich in ihrer Blütezeit noch entwickeln konnten oder wie unterschiedlich der Pilot zu der eigentlichen Serie irgendwie noch war.
Ja, also ich kann
mich... Sequest auch so.
Also ich habe das damals als Kind, weiß ich noch, jeden Sonntag auf RTL gerne geguckt, aber ja, so auch. Wirklich was hängen geblieben, dass ich jetzt dir irgendwie Storylines wiedergeben kann oder jetzt sagen kann, wie die Figuren funktioniert haben, was ihre Eigenheiten waren, kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr.
Ich glaube, ja.
Bitte.
Darf ich kurz? Ich glaube, der Inhalt war oftmals irgendwie so ein bisschen Sci-Fi-Technik-Buahu, also quasi, dass irgendwas passiert ist auf dem U-Boot oder irgendwo eine Station gefunden worden ist und gerettet werden musste. Was ich aber am interessantesten an diesem Konzept fand, zumindest aus der Erinnerung heraus, war diese Welt, die da offenbart worden ist, ne? Mit diesen United Earth Oceans Organization, also quasi so getan wie bei Star Trek in dem Sinne, nur unter Wasser trifft es tatsächlich ganz gut, weil immer wieder irgendwas gefunden worden ist, es mussten diplomatische Missionen gemacht werden und ich habe mich dann damals immer gefragt, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal richtig aufgelöst worden ist, wie diese Welt eigentlich an sich aussieht. Also,
über der Erde.
Ich meine, also
über dem Wasser.
Ja, genau, also über der Erde, also wie es da aussieht. Ne? Und das habe ich mich immer gefragt und das fand ich faszinierend, deswegen bin ich da auch immer beigeblieben.
Ja. Ich kann mich auch nicht mehr an wirklich viel von der Serie erinnern, obwohl ich da durchaus einige Folgen mit Freundinnen geguckt habe, aber ich gebe zu, die haben wir vor allem geguckt wegen Jonathan Brandis und die Überleitung wäre ja auch mal gewesen, dass Jonathan Brandis und Chuck Norris mal im gleichen Film waren.
Das wusste ich, das war mir zu einfach.
Ja, genau. Jonathan Brandis spielt diesen einen bei S, ne? Bei dem alten TV-Hit,
ja, genau.
Da ist er irgendwie der mit dem Asthma, ich habe vergessen, wie er heißt.
Asthma-Man,
genau.
Aber ich fand Jonathan Brandis damals auch cool.
Ja.
Aber der ist ja relativ dann abgestürzt. Und
ja, der hat sich erhängt.
Jung gestorben.
Der hat sich erhängt am Ende. Mit irgendwie 28 oder 29 oder so hat Jonathan Brandis dann den Strick genommen. Das tat mir dann auch sehr leid. Ja, okay. So viel. Ja, damit ist die Stimmung auf dem Höhepunkt.
Ja, ich versuche es mal wieder rauszuholen. Ich frage mal, dieser Delfin Darwin, wisst ihr noch, was für eine Funktion der hatte, außer dass sie einen Delfin hatten, der natürlich dafür sorgte, dass...
Nee, der war
knuddelig.
Nee, der war sehr intelligent.
Ja, der musste ganz oft, in jeder Folge musste Darwin irgendeine kleine Aufgabe machen. Irgendwie genau. So eine Nachricht, die ihm angetackert wurde, überbringen oder irgendwo einen Knopf drücken unter Wasser, wo nur er mit seiner Stupsnase rankam.
Das kann ich
irgendwas
auch.
Irgendwas ganz, ganz Niedliches.
Hey, tackert mir doch mal eine wichtige Botschaft an, mal gucken, ob ich die überbringen kann.
Es war halt immer irgendwas, was nur Delfine können. Und es war aber wirklich so... Ja, keine Ahnung, wenn irgendeiner Serie sagt, und diesen Brief.
Nur eine bestimmte Schallfrequenz, die Menschen nicht zugänglich ist, kann dieses Schloss noch öffnen.
Also, ich habe in Erinnerung immer so, dass Darwin, der konnte ja mit so einem Computer irgendwie kommunizieren, also hatte eine richtige Stimme,
genau.
Dass der oft auch immer so Ratschläge gegeben hat.
Ja, genau, der war sehr intelligent und hat dann quasi immer die Plots nach
also vorne. Also war Darwin praktisch sowas wie Wilson in Hör mal, wer der hämmert.
Ja.
Ja, so ein bisschen auch wie die Stimme des Drehbuchautoren halt. Also nach dem Motto, dieses Plot-Detail können wir nicht anders vermitteln, der Delfin erzählt es.
Genau. Übrigens produziert von Steven Spielberg.
Vielen Dank, Delfin.
Und jetzt betätige den Schalter da drüben.
Und natürlich ein Crewmitglied, dem kein Gehalt gezahlt werden muss. Das haben Tierdarsteller natürlich auch immer für sich.
Was? Der kleine Timmy ist in einen
naja, die gefallen. Gab doch Kostenlogie, ja, also.
Ja, ja, Badewannen, großes Becken, na klar.
Es gibt Thunfischsalat, yay.
Und wenn man dann noch weiß, dass Delfine ja auch im Kriegseinsatz waren, ne, dann hat das nochmal eine andere Bedeutung.
Ach ja?
Ja.
Als Minensucher und so.
Minensucher zum Beispiel, genau.
Ah. Okay, man nennt nicht aus. Was ich noch dazu sagen kann, ich hatte als Junge das Sequest Gameboy-Spiel.
Ah ja, Applaus, Applaus! Cool.
Danke, danke. Ja, ich war schon damals ein echt cooler Dude.
Du hast dir auch die Jacke falsch rumgetragen, so cool warst du.
Ja, genau.
So fresh.
Ich weiß, ich bin dann rausgegangen in den Herbstferien mit meiner auf links gedrehten Jacke und hab mich in den Park gesetzt und hab dann cool gezeigt, ich guck. Guck mal, hey, ich spiele gerade Sequest auf meinem Gameboy. Übrigens,
ich bin ein Pausenbrot. Ich hab kein Pausenbrot. Oh, du armer Junge.
Ich hatte dafür diesen Gameboy, der durchsichtig war. Ich möchte aber anmerken, dass ich das Spiel nicht durchgespielt habe. Ich bin immer im dritten Level verreckt. Hm. Ja. Aber ich möchte jetzt hier nicht noch weitere Kindheitserinnerungen oder... Ich manövriere mich ja kommt durch den kompletten Cast immer mit irgendwelchen Kindheitserinnerungen. Ich fühle mich schon ein bisschen schuldig.
Wir haben ja noch ein paar Sachen hier auf der Liste, die durchaus zum Thema Kindheitserinnerungen passen. Zum Beispiel Loriot und Löwenzahn, so bei L.
Ja.
Kommissar Rex steht hier auch noch.
Vorhin hast du noch den großen Loriot-Reveal irgendwie angeteasert.
Den Löwenzahn-Reveal, genau.
Nee, Löwenzahn.
Ja, genau. Warum hat meine Mama mich vor Löwenzahn gewarnt? Nicht genau vor der...
Weil sie schon wusste, dass er Kinder hasst.
Ja, nee, nicht genau vor der Serie, sondern nachdem wir irgendwie so ein paar Folgen davon geguckt hat sie dann, ich war da wirklich noch ziemlich klein, hat sie dann eben sehr ernst mit mir gesprochen und meinte... Wenn irgendwie da so nette Onkels mit ihrem Wohnwagen oder was sonst für ein Auto sind oder so, meinte sie nur, nicht mitgehen, sofort angreifen, schreien, ja, und in eine reinhauen. Oder auf jeden Fall hat sie mich sehr, sehr ernst wirklich und nachhaltig davor gewarnt, dass ich nicht irgendwie glauben soll, dass nettere Herren, die irgendwie so wie der Löwenzahn das ja in dieser völlig unschuldigen Serie sehr oft macht, Kinder ansprechen und denen dann irgendwas in ihrem Wohnwagen zeigen oder so. Das kommt ganz oft in der Serie vor und sie hat mich da sehr oft gemeint, so ist das nicht, geh nicht mit denen mit und das ist eine Serie und in Realität kommt dann irgendwie nächste Woche im Fernsehen die kleine, was weiß ich hier, Kati wird
vermisst. Wenn du in der Zeitung landen willst, dann geh mit dem Typen mit.
Genau, ja. Genau, ja.
Klingt komisch, ist aber so.
Ja, also nee, da hat sie mich sehr, sehr ernst, das war eine der wenigen, das ist einfach nur in meinem Kopf hängen geblieben, weil das eine der ganz wenigen Sachen war, wo sie auch dann wirklich irgendwie überlegt hat, so quasi laut, aber du weißt, dass das eine Serie ist und ich kann mich darauf verlassen, dass du das nicht so ernst nimmst und so und also dieser Punkt eben, diese Darstellung. Und das hat mich auch dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie wirken bestimmte Bilder in Filmen oder Serien auf Kinder, so wenn du vielleicht denkst, oh, das sind ja nette Leute, ja, gehe ich mal mit, ne, ist ja genau wie in der Fernsehserie vom netten Onkel und es ist ein echt, denn eben nicht so ist. Ja, das war Löwenzahn, aber auch ansonsten fand ich das war ja eine von den ganz vielen, vielen Serien aus der Sparte Männer erklären die Welt. Männer wissen ja alles und es gab ja ganz viele Kinderserien früher, wo immer irgendwie tolle Typen oder tolle Männer erklärt haben, wie alles so läuft, ne. Wie entstehen Blitze?
Ich glaube, ich zumindest habe gerade irgendwie so kurz, nie darüber nachgedacht, ob das Männer sind oder nicht.
Wahrscheinlich, ich habe auch nie darüber nachgedacht früher, warum das alles Weiße sind. Aber das ist so ein Ding, wenn man sich selber gespiegelt sieht, man hinterfragt es oft nicht. Man hinterfragt es nur, wenn man sich selber nicht oder niemals gespiegelt sieht. Da fällt einem das irgendwann auf.
Ich habe nur die Sesamstraße geguckt, da war das nicht so.
Sesamstraße ist relativ progressiv, aber auch da wurde sehr, sehr viel überdurchschnittlich lange Zeit von männlichen Figuren oder männlich identifizierten Figuren erklärt. Das wurde dann später immer besser aufgebrochen.
Die Frage ist doch, was da vermittelt wird. Musst du das unbedingt auf eine Identität oder wer das vermittelt oder irgendwie sowas reduzieren?
Ich reduziere es nicht darauf, sondern im Gegenteil, reduktiv ist ja diese Darstellung. Reduktiv ist ja, wenn ich sage, in, keine Ahnung, 95% meiner Serien sind 80 oder 90% der sprechenden Figuren weiße Männer. Das ist reduktiv.
Sicher. Ich kann mich zum Beispiel, nur um das als Beispiel aus dem, Sesamstraße, nee, es war die Sendung mit der Maus oder sowas. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer oder wie mir das, mit welcher Stimme mir das erklärt wurde, wie ein Thermometer oder ein Barometer funktioniert.
Ich tatsächlich schon.
Point. Nee, also, ich meine auch nicht unbedingt sowas wie die Sendung mit der Maus, das war auch noch mehr so episodisch, sondern mehr sowas konkret, sowas wie, na, heute hast du sowas wie Checker Tobi oder früher hattest du so Logo, die Kindernachrichten bei eben Löwenzahn oder Hallo Spencer und so. Es gab schon sehr viele Sachen und ganz oft war das da so, dass da wissenschaftliche Sachen immer von irgendwelchen Männern erklärt wurden. Dann wurde irgendein Professor befragt oder irgendein Doktor und es war eine sehr einseitige Welt.
Also ich kann mich sehr gut erinnern bei der Sendung mit der Maus. Ich muss mal kurz meine Maus verteidigen, Entschuldigung. dass ich wirklich sehr genau weiß, dass immer wenn dieser Christoph, das war der mit dem grünen Pullover, da war immer eine Frau, die das erklärt. Und zwar weiß ich das deshalb sehr gut, weil das dieselbe Stimme war, die im Radio zu hören war damals bei SWR 3.
Deswegen meinte ich auch, die Maus ging noch. Die Maus hatte ja schon dadurch, dass eben die Maus und der Elefant so eine gewisse, zumindest so eine Ausgewogenheit, dadurch sind zwei halt auch Tiere, aber trotzdem ist es ja gerade so im Kinderfernsehen, dass auch Tiercharakteren sehr deutlich oft Geschlecht zugeordnet ist. Das wissen wir ja.
Also mein Sohn guckt gerade sehr, sehr interessiert das mit dem Elefanten. Da gibt es auch eine schöne App für Kinder.
Ja, die Maus ist schon ganz... In der Maus haben wir alle viel gelernt.
Ja, nix gegen die Maus, ne?
Ja, aber Löwenzahn, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es deswegen ist, weil ich vor dem gewarnt wurde oder so, aber dieser Peter Lustig, den fand ich auch nie so sympathisch.
Lustig?
Genau, ich fand ihn nie so lustig. So, ich persönlich fand ihn nie so sympathisch, schon als Kind nicht, und deswegen hatte ich auch keine Ambition, diese Serie zu gucken, auch wenn ich nichts Konkretes irgendwie dagegen hatte, wo ich mir gesagt habe, okay, das ist jetzt in der Serie scheiße. Das hat mich einfach nicht gereizt, gar nicht.
Ich muss auch sagen, dass im direkten Vergleich zum Beispiel Löwenzahn und die Sendung mit der Maus war ich definitiv mehr interessiert an der Sendung mit der Maus. Aber ich auch. Ganz rein damit zu tun hat, dass es eine objektiv bessere Show war. Nicht nur die Erklärungsteile waren besser, sondern du hast diese Comic-Clips zwischendrin gehabt, wo die Maus und der Elefant irgendeinen Quatsch gemacht haben.
Das war ja total da. Das war ja diese Comic-Clips, die finde ich sogar weit unterschätzt.
Und am Schluss gab es noch das Captain Blaubeer-Segment und so.
Oh ja.
Bei Löwenzahn gab es auch Trickfilme. Das darf man nicht vergessen.
Die lame waren.
Ja,
keine Ahnung.
Ja, aber die waren nicht so geil, ja.
Und der Anfall oder der Mix war für mich wesentlich unterhaltsamer.
Ich habe ja ein grundlegendes Problem mit Autoritäten. Mhm. Und deswegen finde ich immer so eine Erklärfilme, wo mir jemand, also eine dauerhafte Person versucht, irgendwas zu erklären, beizubringen, haben mich damals schon abgestoßen. Deswegen war ich auch nie so der Löwenzahn.
Ja, dieses Belehrende, ja, das ist so... Oh. Mhm.
Das kann ich nicht. Das kann ich nicht so gut, ja.
Ja. Grandios im Verhältnis dazu, ja, Loriot. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig.
Loriot ist God of Comedy.
Ja, das ist so. Ja.
Loriot ist tatsächlich bei mir erst relativ spät ins Leben getreten und ich muss dazu sagen, ich habe die Serie nicht so viel gesehen wie die Filme dann irgendwann später. Es gibt einzelne Sketche, die jeder kennt, die alle kennen und so, die habe ich natürlich alle gesehen, aber das erste Mal, als ich ihn wirklich stark bewusst genommen habe, war, als ich dann irgendwann mal Filme gesehen habe, wie Papa und Portas oder sowas, und nicht über die Serie.
Ödipussy ist mein Liebling.
Ja, also ich glaube wirklich, die Serie ist mein Liebling. So bestimmte Gags einfach wie dieser, ach, es gibt diesen einen Gag, wo so Touristen, so typisch wirklich deutsche Touristen durch so eine Betonlandschaft laufen und den Strand suchen und immer dann alle 5 Minuten so, oh, Papa, guck mal, ein Esel. Da kommen sie so einem Esel vorbei, ja, und sehen dann so einen pittoresken Einheimischen. Und die laufen eben halt so richtig Beckett-mäßig immer weiter durch diese Betonlandschaft. Am Ende sagen sie dann, ja, wir kommen nächstes Jahr wieder zu so einem anderen deutschen Touristen. Ja, zu so einer anderen deutschen Touristenfamilie, die da auch den Strand sucht in diesem Betondschungel und dann so, wir kommen nächstes Jahr wieder. Ja, wir auch. Sehr schön hier. Und
Das Ganze ist ja so aufgebaut, als wäre es, glaube ich, so eine Art Urlaubsreportage vom Fernsehen, ne? Mit so einem Offsprecher auch.
Ja, also das ist eben, dass es wirklich ganz oft todernst abgezogen wird. Das ist nicht so eine Art, genau, so, haha, wir machen hier so Schenkelklopfer, sondern dass das richtig ernst und mit so einem subtilen Zynismus, aber auch so einem guten Auge für die Realität, dass du wirklich die Leute der damaligen Zeit, diese Kleinbürgermentalität darin wiedererkennst, ja.
Ich liebe diesen trockenen Humor, ja.
Es ist auch was ich schon öfter mal versucht habe, Leuten irgendwie, die nicht aus Deutschland sind, oder was irgendwie zu vermitteln oder worum es irgendwie geht und mehrmals grandios dran gescheitert bin.
Ich glaube auch, weil diese Serie eben spezifische Eigenheiten auch der deutschen Mentalität und noch mehr der deutschen Mentalität so in der BRD dieser bestimmten Epoche auftritt.
Da ist ein gewisser Zeitgeist getroffen und sowas, der einfach so spot on ist. Und der schon grandios ist, ja.
Ein Klavier.
Mutter, wir danken
Lehrmann,
dir.
Mehr Lehrmann, mehr damit.
Ich glaube auch sogar, wenn man das jetzt in, keine Ahnung, vielleicht heute ganz relativ jungen Leuten, vielleicht so, die so Teenager jetzt sind oder in 10 Jahren Teenagern zeigt, dass die nicht mehr so viel damit anfangen können mit Loriot wie unsere Generation oder vielleicht auch noch unsere Elterngeneration, einfach weil diese Mentalität zu einem gewissen Grad auch in ihrer Zeit verhaftet ist. Also so wie, es gibt bestimmt 50er-Jahre-Serien, die bei uns nicht mehr so, also wo wir einfach nicht mehr alles verstehen, was für Leute aus den 50ern völlig alltäglich war.
Es gibt aber mit einiges, zumindest bestimmte Aspekte oder Momente von Loriot-Sketchen, die zeitlos sind.
Ja, auf jeden Fall.
Die Nudeln.
Zum Beispiel, ich habe vorhin schon kurz Papa Ante Portas angesprochen, es gibt so spät im Film, wo schon sehr klar ist, wo die Probleme in der Beziehung sind und sie beide sehr unzufrieden sind und sowas und sie im Zug sitzen zu dieser Familienfeier und diese Anverwandten irgendwie mit drin sitzen, die so zum Kotzen glücklich in ihrer Beziehung sind und so, oh, ich freue mich immer, wenn Hedwig etwas besser weiß als ich, oh, du Guter, und die sind so mega angepisst davon und dann denkst du, ja, die sind so zu kurz, ich würde immer direkt ins Gesicht schießen und dieses Bäh. Also ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Moment, das kannst du auch jemandem zeigen, der irgendwie aktuell irgendwie 17, 18 oder sowas ist und der sagt so, ja, ich kenne doch auch dieses Paar oder sowas, das so tut, als wäre so
die immer so scheißglücklich sind. In unserer 36-jährigen Ehe waren wir nicht einen Tag getrennt.
Ich finde auch der Klassiker bei ihm, die Nudel.
Hildegard, sagen Sie jetzt nicht.
Sie haben, sie haben da was im Gesicht. Lass doch mal das Kind durch.
Das ist ein anderer Sketch.
Ist das nicht der gleiche? Ah, nee, stimmt, das ist nicht der gleiche.
Sketch Schmeckt's, den ich sehr gut kenne, Schmeckt's, weil ich den mal aufführen musste.
Genau, und den meine ich, genau, der reift tatsächlich, finde ich. Weil, wenn man so heute unsere Gesellschaft nochmal anguckt, hat der nochmal eine besondere Tragkraft mittlerweile. Lass doch mal das Kind durch. Ja. Aber die Nudel ist auch super.
Ja, oder der Typ da, ich glaube, es ist eine Hintergrundperson des Nudelsketches, der sich da neben Bindfaden der Kohlroulade verheddert. Das wäre mir auch mal sehr präsent. Das ist aber auch so ein Ding, da musst du Kohlrouladen kennen und du musst jemanden kennen, der Kohlrouladen echt mit so einem scheiß Bindfaden zugebunden hat, um darüber lachen zu können.
Ja. Legendär, glaube ich, aber ist vor allem die Weihnachtsepisode, ne?
Yeah. Ja, und das Jodeldiplom.
Also ich glaube, Loriot hat
die Szenen so einer Ehe ist grandios.
Auch schön ist, wo dieses...
Stimmt etwas mit meinem Gefühl nicht. Ist sogar was meine Partnerin und ich ganz gerne gelegentlich mal rausschauen.
Küssen Sie Ihre Frau dreimal täglich vor oder nach den Mahlzeiten? Ja.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Schamolweiß ist noch etwas weißer als weiß. Ich dachte auch ganz lange, Schamolweiß wäre echt eine Farbe, bis ich dann mitgekriegt habe, nee, das haben Sie sich nur ausgedacht. Das ist
eine ähnliche Erfindung wie der Kosakenzipfel, ne? Oder auch legendär aus Ödipussy, diese Grautönen-Szene, wo Loriot quasi 50 Shades of Grey vorweggenommen hat.
Oh ja, ja, genau, was sie das aussuchen sollen. Ja, die
Farbe. Wir interessieren uns für das Aschgrau, ja.
Zu lebhaft.
Okay. Ach, das war schön. Ja, Loriot ist supidupi. Hat jemand noch eine andere Serie?
Nein, ich möchte hier einfach nur sitzen.
Oh, okay. Keiner?
Ich gehe gerade mit unserer Liste nochmal durch, um zu
Möchte
gucken,
keiner über Dr. Quinn reden? Ärzten aus Leidenschaft?
Ich habe das schon von Weitem gehasst.
Nicht die weiteste Ahnung davon. Okay. War das die Outback-Ärztin?
Genau, genau. Mit so einem Halb-Indianer-Lover.
Hat einer von euch zügigerweise hinter Gitter der Frauenknast gesehen?
Nein. Nee.
Okay, dann, Kommissar Rex?
Warst du. Ja.
Nee, das lief parallel zu Akte X. Das weiß ich noch. Kommissar Rex lief parallel zu Akte X und da war klar, dass Akte X geguckt wird. Es war keine Diskussion.
Aber das hat mich auch nie gereizt, Kommissar Rex. Mich hat schon das Intro immer abgestoßen. Ja.
Da war ein Hund dabei, komm schon.
Ja.
Okay, der Hund ist schuld. Und der hat sich immer die Wurstsemmel geklaut, das weiß ich noch. Die haben irgendwann mal den Kommissar gewechselt von Tobias Moretti zu irgendjemand anderem.
Ja, wie hieß der nochmal? Kommissar Moos.
Moser, glaube ich, oder?
Ja, ja. Irgendwas. Also ich hätte jetzt fast gesagt Kommissar Moretti, aber wenn der Schauspieler Moretti hieß, dann hieß der Kommissar Moser oder irgendwie so.
Ich hätte sonst noch eine Serie, wenn es um skurrile Sachen geht.
Ich hätte sogar
noch
zwei, aber ich lasse mal Thomas den Vortritt.
Und zwar Lex the Dark Zone.
Lex war doch relativ geil mit diesem Raumschiff, was so eine eigene Personality hat. Und dieser Typ, der eigentlich tot war, der Computer, der immer so ein bisschen rumgetragen wurde, weil er so ein
Kopf. Und da war quasi alles möglich in diesem Universum, aber immer unter dem Aspekt so bizarr, so eklig, so überdreht und so sexuell aufgeladen, wie es nur irgendwie geht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie denn irgendwie der Plot war. Es ging auch oftmals darum, irgendwie kapitalistisches System zu überwinden und irgendwie zu überleben, tatsächlich. Und dieses Raumschiff, was dann natürlich durch das Weltall getrieben ist mit seinen Absurditäten. Also, und es war viel Trash von den Effekten her, jetzt auch nicht so Nonplusultra, aber es hatte so einen Vibe, als ich das, also ich habe das total gerne geguckt.
Ich mochte das weil auch, die Charaktere waren einfach sympathisch.
Genau, weil mich das so abgeholt hat, weil das so abgespaced war und wirklich auch die Gesellschaft und das Leben und alles irgendwie umgedreht und umgekehrt hat und tatsächlich eine Karikatur draus gemacht
und
hat.
Und das waren ja auch so...
Also das ist noch...
Es waren ja auch so Außenseiterfiguren alles, die irgendwie geflohen oder ausgestoßen oder halbkriminell oder irgendwie sowas. Ja. Also das kam schon sehr gut an. Und auch wie du meinst, letztendlich war es mehr subversiv. Also es hatte so subversive Anklänge. Es war auch viel Trash dabei, also man muss die Serie jetzt auch nicht intellektuell irgendwie überhöhen. Aber wie so ein schmieriger Witz mit einer intelligenten Pointe. Also The Lex fand ich auch sehr nett. Und es ist, glaube ich, auch eine von den Serien, die etwas später lief, oder? Also später am Abend.
Ja, die lief tatsächlich später. Aber ist wirklich eine Empfehlung. Also die lief ja von 97 bis 2002, deswegen auch später und deswegen konnte ich die auch gucken. Aber das ist wirklich nochmal eine Empfehlung, wenn man sich nochmal in so Science-Fiction-Serien reingucken möchte, die wirklich anders sind, dann ist das auf jeden Fall eine Adresse.
Ist ein bisschen wie per Anhalter durch die Galaxis, nur mit mehr Sex. Ich weiß noch, in einer Folge wird irgendwie das Raumschiff schwul oder so. Hat irgendwie so ein Genderbender-Ding, irgendwie dieses Raumschiff. Das ist auch so eine coole Folge.
Großartig. Okay, jetzt haben wir über Lex gesprochen.
Es war sehr kurz, aber es war sehr ereignisreich.
Du hattest noch zwei
Serien. Ja, es war, diese beiden Serien liefen damals auf Vox. Es gab nämlich plötzlich, das werde ich nie vergessen, plötzlich konnte unser Fernseher Vox empfangen. Warum, weiß ich nicht. Und da liefen zwei Thriller-Serien. Ich glaube, die liefen auch am selben Tag und zwar hintereinander. Und sie beide fingen mit P an. Und zwar einmal Profiler, das ist jetzt, finde ich, nicht so interessant, und einmal Pretender.
Ah, okay, da kann ich mitreden.
Aber Gott sei Dank, ich dachte jetzt schon nicht, huh. Ja, Pretender. Es geht um einen jungen Mann namens Jared, der super, mega begabt ist und in jegliche Rollen schlüpfen kann. Und der wird von so einer Geheimorganisation festgehalten und auch ausgebildet, aber dieser Jared entkommt, wird von dieser Organisation, die, glaube ich, Vicenta heißt, gejagt. Und in jeder Folge nimmt er einen neuen Job in einer neuen Stadt an und klärt so Verbrechen auf. Ich glaube, das ist die grobe Umschreibung, ne?
Ja. Weißt du, was mir die Serie damals mitgegeben hat? So vom Gefühl her?
Dass Frauen in Anzug ziemlich heiß sind?
Nein. Dass man quasi alles erreichen kann. Natürlich wusste ich, dass der Pretender so eine ganz besondere Person ist, so eine sehr intelligente Person ist, ne? Die hat, ich weiß gar nicht mehr, das war auch ein Experiment oder sowas?
Ja, ne? Ja, das war so ein bisschen halt wie bei Akt X, es hatte so einen Aufbau und dann irgendwann hatten sie auch keine Ahnung mehr, was sie machen wollen und haben dann irgendwie alles reingefordert.
Ja, genau. Und dadurch, dass er halt wirklich jede Folge einen neuen Beruf hatte, eine neue Berufung oder was durchgeführt hat, indem er sich das vorher angelernt hat und dann durchgeführt hat und natürlich auch improvisieren konnte und dann auch in diese Rollen geschlüpft sind, hatte ich immer das Gefühl so, boah, geil, das will ich auch, das kann ich bestimmt auch. Kann ich natürlich nicht, aber so deswegen hat mich die Serie immer abgeholt. Ich fand die sehr, sehr gut.
Ja. Ich weiß noch, das Besondere war ja auch, dass dieses Team, was ihn dann gejagt hat von dieser Organisation, da war ja auch sein Mentor dabei namens Sidney, der ihn ja auch irgendwie ausgebildet hat. Mhm. Das war auch immer interessant, dass jede Folge ja mit einem Telefonat zwischen den beiden aufhörte, ne? Ja. Ich muss leider auch gestehen, ich habe nie wirklich die Serie zu Ende geguckt. Und das war auch so eine Serie, ich weiß nicht, wie sie angefangen hat, weil ich durch diese plötzliche, wir haben Vox, so mitten reingeschlittert bin. Ich habe also weiß nicht, bei welcher Staffel es war, aber ich weiß, dass ich die Serie total interessant fand, vor allem, weil mir dieser Jared so gut gefallen hat, weil der sowas trotz seiner Intelligenz was kindlich Naives hatte.
Ja. Ne?
Ich glaube, Lida und Sören kennen die Serie auch, wollen aber nichts dazu sagen.
Ja, also
genau im Gegenteil. Ja. Wobei ich das Konzept sehr interessant fand, was Thomas gerade angemerkt hat, dass du gemeint hast, eine Person kann alles sein, auch wenn der Pretender irgendwie natürlich total übersteigerte Grundfähigkeiten hat, ist ja schon irgendwie so eine Message von Egalismus. Jeder kann alles werden. Das ist schon ganz interessant.
Wobei, er heißt ja Pretender, das heißt, da steckt ja schon irgendwie drin, dass er immer nur so tut.
Ja, ja, genau.
Also nicht wirklich, also dieser Unterschied zwischen Schein und Sein, weißt du, so bin ich das wirklich, kann ich das oder spiele ich das einfach nur vor? Aber also, es klingt nicht
genau, es ging halt viel um Identitäten, ne? Also, und die Grundmessage bleibt ja, er ist ja niemand in dem Sinne. Also er kann ja jede Identität annehmen, die er möchte. So, das ist das Spannende.
Nur nicht seine eigene, diese Tragik.
Nur nicht seine eigene. Oh, genau.
Das größte Mysterium, das er nicht lösen kann, ist, wer bin ich selbst eigentlich?
Übrigens, dann war es ähnlich bei Akt X dann später auch so, dass er dann der Bruder von irgendeiner anderen Figur war und solche Sachen.
Stimmt, ich glaube, ich habe nachher auch nicht mehr so direkt
verfolgt. Also ich weiß halt, dass die Serie dann irgendwann auf einem anderen Programmplatz verschoben worden ist und dann konnte ich sie nicht mehr sehen oder so. Deswegen keine Ahnung, wie es ausgegangen ist, aber ich weiß, dass ich da bestimmt ein, zwei Jahre einmal pro Woche schon hinterher gewesen bin, das zu gucken.
Profiler.
Ja, Profiler war halt einfach eine Profilerin, die mit Profiling halt Morde aufgeklärt hat. Zu einer Zeit, als dieses Profiling noch nicht so groß im Kommen war. Mittlerweile hat ja sogar der Tatort einen Profiler. Also von daher. Die Serie war ziemlich düster, habe ich in Erinnerung. Stellenweise brutal. Ich glaube jetzt nicht die Brutalität, wie man sie heute kennt. Also nicht zu vergleichen mit einem Game of Thrones oder einem Vikings oder ähnlichem. Und die lief halt nach Pretender und da habe ich halt nicht geguckt. Mehr kann ich dazu nicht wirklich sagen.
Ich glaube, so ging es mir auch. Wenn ich so drüber nachdenke, hat das vielleicht auch so ein bisschen den Weg bereitet für andere Serien, da nochmal mehr in diese Kerbe zu schlagen und dieses Genre zu erweitern. Ja. Ich weiß nur, dass da auch wirklich durch die Protagonistin im Vordergrund auch ich immer das Gefühl hatte, cool, die Serie macht irgendwie was anders.
So. Ja, es war so ein Vorbot von CSI und solchen Sachen so ein bisschen. Also hatte ich mal den Eindruck.
So von der, also von der Geschichte und also Forensik spielt jetzt nicht so große Rolle, also körperlich jetzt Forensik, aber so vom Stil her durchaus. Also von der Optik her, stimmt, hatte das schon was von CSI. Das stimmt. Und ich weiß auch noch, dass dieses Profiler, da gab es immer so einen Killer, ich glaube, die hieß auch John Doe, sehr kreativ, der immer so im Zentrum war. Den hat sich immer gejagt. Ich weiß auch nicht, ob sie ihn bekommen hat zum Schluss.
Ist das nicht der Mentalist?
Das kann auch sein. Auf jeden Fall gab es da halt irgendwie einen Killer. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Schluss rauskommt, dass sie ihre, dass er ihre Mutter ist oder so. Ich weiß es nicht.
Eigentlich seid ihr alle eure eigene Mutter. Dam, dam, dam.
Ja, so Norman Bates-mäßig, ne? Ja.
Ich bin ja eh dafür, dass wir nach der Beendigung dieses Podcasts uns nochmal zusammensetzen und eine eigene Serie konzipieren. Das wird bestimmt super.
Gut. Vier Knalltüten.
Ja, ja, oder irgendwas, was unsere Persönlichkeiten widerspricht.
Eine Idee, die null zusammenpasst an irgendeiner Ecke.
Oder wir sind das literarische Quartett. Guck mal, mit drei Typen eine Frau, literarisches Quartett. Bam, bam, bam.
Okay, wer ist wer? Ich will Kara 6 sein.
Das analphabetische Quartett.
Ich bin die Gabi.
Habt ihr Renegade geguckt?
Nein.
Nee.
Nein. Ne? Kann mich an das Intro, da kann ich mich auch nur noch dunkel an so ein paar Folgen erinnern.
Dass er immer mit so einem, er ist ein Ausgestoßener und er fährt mit einem Motorrad durch die Gegend. Er ist Renegade.
Die lief halt nämlich wirklich lange, die lief von 92 bis 97 mit 111 Folgen, was mich gerade wirklich gewundert hat.
Ich habe das gerade gegoogelt und sehe gerade Bilder von dem Typen und der sieht so mit dieser wehenden Mähne, ja, so einer Lederweste, der sieht aus wie so eine Schwulenfantasie. Und was ja überhaupt nicht schlimm ist, aber jetzt hat er nun oben bei seinem Bike noch so ein, irgendwie so ein Regenbogenschild und wahrscheinlich einfach, weil er irgendwie Native American sein soll oder so. Haben die gesagt, tackern wir da mal so ein Regenbogenschild, irgendwas Buntes ran, aber das sieht jetzt noch mehr so aus wie, er kämpft für die Gay Pride, ja, Renegade, bam, bam, bam.
Das waren halt die frühen 90er,
ja. Das ist ja nicht schlecht, also, ja, aber okay. Ich kann nicht aufhören zu lachen, ey, solange ich mir den angucke, ich muss das wegklicken.
Gut, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir so zu langsam zum Schluss kommen, oder?
Genau. Mhm.
Ich hätte da vielleicht eine Serie, über die wir vielleicht wieder ein bisschen was länger reden können, die auch eine Sitcom ist, und zwar die Nanny.
Dazu kann ich jetzt...
Habe ich nicht geguckt.
Ich auch nicht.
Ich bin mir einigermaßen sicher, dass wir über die Nanny schon geredet haben.
Gut.
Ich glaube auch.
Okay, ja. Dann reden wir nicht über die Nanny, dann reden wir über Parker Lewis, der coole Junge von der Schule.
Ach, Parker... Habe ich nicht geguckt.
Gut, dann reden
wir über... Der coole Junge von der Schule. Das war so eine Art Ferris Bueller's Day Off als Serie.
Genau, mit Jerry. Und Jerry hatte alles in seinem Mantel. Das war doch die Serie, ne?
Genau, doch, ja.
Und dann gab es noch diesen anderen, diesen Schwarm-mäßig aussehen, diesen Frauenschwarm-Typen, der so ein bisschen Rocker-mäßig aussah. Naja. Nee.
Ich habe auf der... auf der Liste gesehen. Mein Vater ist ein Außerirdischer.
Ja.
Was, glaube ich, die Serie war von dem Highschool-Mädel, das die Fähigkeit hatte, die Zeit anzuhalten, wenn sie nur die Finger aneinander hält, die Zeigefinger. Mhm. Ist das richtig?
Ja.
Bin ich in der richtigen? Genau. Ich kann mich nicht sehr deutlich an die Serie erinnern. Ich weiß nur, dass ich das als Superfähigkeit, die Zeit anzuhalten, wenn man die Zeigefinger aneinander hält, sehr faszinierend fand. Und das ist aber auch schwierig, weil interessante Plots darum aufzubauen, weil das ist für ein Setting, wo alle anderen Menschen in deiner Umgebung ganz normal sind, keine Ahnung davon haben, was mit dir abgeht, aber du die Zeit anhalten kannst, wenn du die Zeit... bisschen schwierig, was Interessantes draus zu machen, aber die Fähigkeit an und für sich fand ich sehr interessant.
Ich kann mich noch erinnern, dass sie mit ihrem Vater immer geredet hat, durch so einen komischen Glaskubus, der immer so geleuchtet hat. Und dass man ihren Vater, glaube ich, nie gesehen hat.
Der ist ja ein
Und mich,
Außerirdischer.
und es gab natürlich immer so staffelfinalmäßig so, ja, Papa kommt jetzt aber. Und dann kam er natürlich doch nicht, weil wieder irgendwas los war. Und ich mich dann schon gefragt habe, was macht der eigentlich da so im Weltall? Ja, und habe mir dann so ausgemalt,
Er holt Space-Zigaretten, was zur Hölle willst du eigentlich?
Wo ich mir echt so vorstelle, so was ist ja gerade so eine Raumschlacht und dann so, was machst du denn heute? Ja, ich besuche heute endlich mein kleines Mädchen. Hab sie ja 12 Jahre nicht gesehen. Und dann so, Achtung, 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 Angriff auf Delta 7, verdammt schon wieder. Und die Mutter war dann auch ziemlich, die war auch ziemlich cool damit, ne? Das war der irgendwie egal. Also der hat auch keine Anstalten gemacht, sich irgendwie neu zu verlieben oder so, ne? Das war schon
Hey,
sehr konservativ.
once you go out of space, you never go
Ja. Okay, ich muss gestehen, ich bin etwas unzufrieden, dass das die letzte Serie im Cast gewesen sein soll. Deswegen, wenn ihr noch irgendwas habt, wo ihr das Gefühl habt, hey, darüber könnten wir noch ein bisschen mehr reden, dann haut raus.
Also wir haben ja noch ganz viele Serien da draufstehen, aber es sind alles nur so, wo ich mal höchstens mal ein paar Folgen geguckt
Das ist
habe.
das Problem, der ganze
Oder
Cast
alles
besteht
so.
nur aus Serien gefühlt,
Ja.
wo ein paar Folgen geguckt habe.
Gefährliches
Oder halt alles so
Halbwissen
weit.
Podcast, so sollten wir ihn vielleicht
Genau.
umbenennen.
Ja.
Oder so weit alles vergessen habe, dass ich es nicht mehr zusammenkriege. Also zum Beispiel habe ich Earth 2 geguckt, das
Oh ja,
weiß ich,
das weiß ich auch noch, aber da kann ich mich nicht
aber
mehr
ich
erinnern.
weiß davon nichts mehr. Also nur noch das Setting halt. Ah. Mein Gehirn ist ein löchriger Käse.
Ja, also das geht mir auch bei ganz vielen Serien so. Oder eben Serien, wo ich wieder weiß, dass dann alle sagen, die haben wir nicht geguckt. Zum Beispiel diese eine Serie, die ich ja bei den Cartoons verdammt vermisst habe, Celebrity Deathmatch.
Oh, stimmt, die haben wir vergessen. Oh, die habe ich sehr
Celebrity
gerne geguckt. Ja.
Deathmatch. Ey, ich habe die
Entschuldigung,
so
aber rein
genossen.
theoretisch, ist es ja Knete.
Genau,
Ja,
es
aber die
knete.
Dinos hatten wir
Es,
ja auch hier drin.
genau, also finde
Ja,
ich,
eben.
dass es sich durchaus lohnen würde, jetzt zum Schluss über MTVs Celebrity Deathmatch zu erzählen.
Ey, das war so
Da bin ich
geil.
dabei.
Spice Girls versus The Hansons. Marilyn Manson gegen Charles
Zur
Manson.
Kunsterklärung. Es war Ende der 90er Jahre und grafische Gewalt im Fernsehen war ziemlich verboten und sehr rar. Und aus irgendeinem Grund gab es MTV Celebrity Deathmatch, wo Knet-Animationsfiguren, so wie Wallace und Gromit, sich gegenseitig komplett zerlegt und umgelegt haben von der ganzen Celebrity-Riege, die zu der Zeit zur Verfügung stand. Ja,
Michael
so ein bisschen.
Jackson versus Madonna.
Lief das eigentlich
Das
tagsüber? Ich
lief
überlege
spät
gerade.
abends, lief das meistens.
Spät
Oder
abends
am
erst,
waren
ne?
tatsächlich oft relativ intelligent gemacht. Es
Ja.
gab irgendeinen gemeinsamen verbindenden Faktor, wo du gesagt hast, okay, das ist ein gutes Matchup. So ein bisschen wie Epic Rap Battles of History, falls ihr die kennt. Zumindest in den früheren Staffeln gab es da immer noch so ein Es gibt einen netten Grund, die miteinander abzumatchen. Und das haben sie bei Celebrity Deathmatch auch gemacht.
Oh ja, J.K. Rowling versus Stephen King. Das. Und gewonnen
Es
hat
ist Stephen
Stephen
King
Kings
versus
Bein.
Edgar Allan Poe.
Stephen Kings Bein hat gewonnen. Denn das ist ja fast mechanisch, ne? Das ist ja.
Ich fand die beiden Kommentatoren so geil, weil der eine ist ja immer voll abgegangen und so, boah, was jetzt? Und der andere immer irgendwie so relativ nüchtern und jetzt kommt
Ja,
das.
und als der andere dann im Koma lag, ey, das war so.
Was ich toll fand, ist, dass der echte Wrestler Stone Cold Steve Austin auch immer mit dabei, also oft dabei gewesen ist und sogar der echte Steve Austin ihn gesprochen hat. Das fand ich auch immer ganz unglücklich.
Die Serie fand ich aber noch richtig gut, sein Englisch aufpoliert.
Die absurde, stumpfe Gewalt mit billigen Wortspielen war eigentlich der komplette Inhalt. Aber es hat einen echt ein bisschen bei der Stange gehalten. Das war schon interessant, ja.
Ne.
Ich weiß noch, ich war total heiß auf dieses eine Match Noel gegen Liam Gallagher. als Oasis-Fan.
Oh ja, das ist ja so. Come on to the pub, I find ya for the next beer. Ja. Die haben sich ja im echten Leben auch mal so gekloppt. Das ist ja mal so. Noel Gallagher wurde zusammengeschlagen von seinem Bruder, Liam Gallagher.
Und das hat so nie ein Ende genommen. Ich glaube, das ist das letztes Jahr oder so nochmal passiert.
Ja, genau, die Schlagzeile wird nie alt. Musst du nur die Namen verdrehen.
Ach ja. Das hat mich so einige Konzerte
gemacht. Und es war auch nie irgendwie, am Ende hattest du immer das Gefühl, okay, jetzt ist das Match zu Ende. Und dann passierte immer noch irgendeine krasse Wendung. Irgendwie ist noch ein Gegenstand davor gekommen. Und dann gab es doch noch einen anderen Tod.
Ja, das ist so ähnlich wie ja dieses Scripted Wrestling wirklich passiert. Und du denkst, ja, das Match ist vorbei. Und dann kommt nochmal Piff, Puff irgendwo aus der Ecke. Mhm. Irgendein rettender oder komischer Umstand. Aber da war teilweise wirklich nur noch ein einzelnes Organ von irgendeinem Typen übrig. Ja. Und dann kam nochmal die überraschende Wende.
Er wirkt vom Darm.
Ich weiß nur, aber ey, eine Zeit lang war da sogar Jack Nicholson hat doch irgendwie da moderiert bei Celebrity Deathmatch. Und hat dann immer nur so einen seine Jack Nicholson, hey, ich bin Jack Nicholson Nummer abgezogen, bis der andere eben davon so angenervt war, dass er dachte, oh, ich muss den aus dem Koma zurückholen. Jack Nicholson spielt hier die Show.
Kann ich mich leider nicht dran erinnern, aber ich werde definitiv gleich, bevor ich ins Bett gehe, nochmal YouTube zu Rate fragen, denn ich habe irgendwie jetzt echt Bock, um ein bisschen Celebrity Deathmatch zu gucken.
Ja, das ist echt.
Ach. Chris Rock versus Dwayne The Rock Johnson sehe ich gerade. Beavis versus Butthead.
Was ich toll fand damals, weil es auch so schön einfach war, war Stallone gegen Schwarzenegger.
Ja, das hat einfach Spaß gemacht.
Ne, wenn dann irgendwie so erstmal Stallone mit seinem Stunt-Double da ankommt.
Es gibt hier ein Top 10 Best of von den Fights.
Wenn man die
Hanson versus the Spice Girls. Ich lese sie mal ganz kurz vor. Mariah Carey versus Jim Carrey.
Oh, das war super, ja.
Oprah versus Rosie O'Donnell versus Jerry Springer. Dolly Parton versus Jennifer Lopez. Ist auch geil. Madonna versus Michael Jackson. Meryl Streep versus Cameron Diaz.
Ja, oder hier für uns Filmkritiker. Roger Ebert gegen Gene Siskel. Komm, an alle wurde gedacht.
Mandy Moore versus Pink. Und dann Ozzy Osbourne versus
Spike Lee. Gab es bei dem Kampf Ebert gegen Siskel vielleicht eine Szene, wo Siskel Ebert den Unterkiefer rausreißt? Weil das wäre ja fast schon prophezeiisch gewesen.
Ja, das was ich überhaupt krass finde und womit ich mich jetzt direkt sehr alt fühle.
Willkommen im Club.
Ist die Art von Celebrities, die zu der Zeit irgendwie relevant waren, wo du denkst, oh ja, richtig, mit dem Namen kann heutzutage keine Sau mehr irgendwas anfangen. Was haben wir jetzt? Also ich habe ja schon Beavis versus Buffett gesagt, das ist trotz des Kultstatus ganz klar 90er-Jahre-Territorium. Aber ich habe auch irgendwie gerade gelesen, Larry King oder sowas. Also okay, das ist weit ab.
Ja, okay, aber das war halt auch so ein Ding, das ist manchmal eben auch, also solche Sachen wie die Hansons, die hatten ja auch einfach nur so ein paar Hits. Ja gut, die Spice Girls haben irgendwie so einen gewissen Kultstatus als erste Girl-Band erreicht. Aber das war auch ein Teil vom Spaß von Celebrity Deathmatch. Das ist einfach, Leute waren, die waren medienpräsent, die haben dich genervt und du hast gesehen, wie die in 1000 Stücke zerfetzt wurden.
Es war schon eine gewisse Befriedigung dabei, die aktuelle Medienwelt durch den Fleischwolf jagen zu können. Auf jeden Fall.
Kurze Frage, ob jemand das von euch weiß. Gab es nicht auch ein paar Folgen mit deutschen Stars oder irre ich mich da?
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie wie viele andere erfolgreiche Konzepte versucht haben, das auf Deutsch zu übersetzen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders lange gelaufen ist oder populär war.
Ja, aber dafür gab es ja bei Celebrity Deathmatch auch solche Sachen, wo teilweise so Filmfiguren gegeneinander gekämpft haben, so Frankensteins Monster versus The Wolfman, wo es dann so ein technisches K.O. gab, weil das Frankenstein-Monster ja bereits tot ist. Das ist zwar nicht super. Oder auch Genghis Khan gegen Mahatma Gandhi. Das ist so der friedfertigste Mensch auf diesem Planeten. Mahatma Gandhi in einem Todeskampf gegen die Bestie Genghis Khan. Das ist super. Ja. Einfach, die sich das schon ausdenken, da lacht man schon. Also das.
Ich habe übrigens gerade mal recherchiert. Folge 323, Celebrity Deathmatch Hits Germany. Und tatsächlich gab es da Duelle von deutschen Stars. Und zwar Anke Engelke versus Sabrina Setlur. Harald Schmidt versus Stefan Raab. Stefan Kretschmer versus Mario Basler. Also da waren... Ja, gab es.
Es gab übrigens auch ein PC-Computerspiel. Ja, das habe ich gespielt. Ach, es war nicht sehr toll. Es war für so ein Fighting-Game sehr repetitiv und sehr abwechslungsarm. Aber alleine mit Marilyn Manson, Justin Timberlake in die Hölle zu zerren, hatte was. Für so
ja, und Marilyn Manson, den sehe ich hier auch so, wenn ich mir die ganzen Kämpfe nochmal so angucke, auch richtig oft. Und der war da offenbar so eine Dauerpräsenz und hat fast immer gewonnen. Also obwohl er ja mehr so nicht, also nicht so eine mainstreamige Fanfigur war, hat er doch solche Nervensägen wie Ricky Martin, ne, so, oder Garth Evans in die Hölle gezogen ist.
Spaß. Also wir sind uns alle einig, man braucht mehr Knetblut.
Ja, generell mehr
Knetblut. Wo ist denn das Knetblut? Das ist doch das einzige Problem in unserer heutigen Gesellschaft, dass es einfach nicht genug Knetblut gibt.
Ja.
Ja. Dann freut es mich, dass wir mit Celebrity Deathmatch doch noch was gefunden haben, wo wir ein bisschen Begeisterung diesen Podcast zu beenden.
Genau, guckt es euch an, wenn ihr Roberto Benigni gegen Benito Mussolini kämpfen sehen wollt.
Okay, das gucke ich mir nachher definitiv nochmal an.
Wollte ich nur nochmal, bin ich gerade so zufällig drüber gestolpert und da kann ich mich auch gut daran erinnern. So wunderbarer Kampf, ja. Könnte höchstens von Charlie Chaplin gegen Hitler getoppt werden. Es kann nur einen Schnauzbart geben.
Wetten, dass Benigni beim Kampf irgendwann ins Publikum geht und über die Stühle
Ja, ja, so fängt der Kampf an. So fängt der Kampf an, dass okay. Roberto Benigni über die Stühle in den Ring kommt. Das ist
ein Also, liebe Zuhörer, wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was machen die eigentlich, wenn so ein Podcast zu Ende ist, jetzt habt ihr die Antwort. Wir werden alle auf YouTube gehen und Celebrity Deathmatch suchen. Gut, das soll es jetzt aber jetzt hier gewesen sein. Wir haben schon nach Mitternacht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt darf sich hier nochmal der Reihe nach verabschieden. Ich fange einfach mal an und sage vielen Dank. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr zu den Serien steht. Welche Serien gehören zu eurer Jugend? Ja, und ich sage Tschüss und übergebe an die Lieder. Lieder, bitte.
Ich verabschiede mich jetzt auch, ja, mit wunderbaren guten Nacht wünschen und natürlich wollen wir alle hören, was ihr zu den ganzen Serien zu sagen habt und welche Serien wir vergessen haben. Welche Serien haben wir vergessen, die ihr unbedingt nächstes Mal oder irgendwann mal besprochen haben wollt? Was wir nicht tun werden, weil jetzt Schluss ist nach zwei Teilen. Nacht. Thomas.
Sören?
Oder Sören, ja.
Nee, Sören. Sören darf jetzt erst.
Oh. Ja, es ist eine gute Frage, was Lida gerade angeregt hat, was für andere Themen-Podcasts oder auch Retro-Podcasts ihr noch irgendwie anregen wollt. Aber ansonsten höre ich auch einfach auf mit den Worten. Good night, good fight.
Das kann ich natürlich jetzt schwer toppen. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt irgendwie Serien gefunden, wo ihr sagt, so, die habe ich auch mal geguckt. Und ansonsten kann ich nur noch mitgeben, guckt mehr Serien, dann könnt ihr in irgendeinem Jahr dann mal einen Podcast aufnehmen und in Erinnerung schwelgen. Bis dahin, wir hören uns.